Spektakulär war er dieser Spieltag in manchen Partien, in einigen wenigen Partien. War das der Spieltag der Bocklosen? Das wollen wir jetzt besprechen hier im Rasenfunk. Ich habe Charlotte Bruch hier und Louis Löser. Mein Name ist Max Jakob Ost und das hier ist unser Intro.
Heute im Rasenfunk.
Wir alle. Ich bin ja auch, gerade nach dem Spiel bin ich immer besonders aggressiv. Wenn ich dann noch ein bisschen provoziert werde, dann, na gut, dann kommt schon das eine oder andere raus, was mit Sicherheit nicht richtig ist.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ach Franz, deine Aggressivität, die hätten wir gebrauchen können an diesem Spieltag. Meine Güte, war das langweilig zwischendurch. Ich sag's einfach, wie es ist. Wir haben uns vorgenommen, heute die Wahrheit auszusprechen. Und die war, dass große Teile dieses Spieltags also so komisch angegangen wurden, so unmotiviert von vielen Teams, dass sie eigentlich gar keine Analyse verdient haben. In diesem Sinne, schön, dass wenigstens Charlotte Bruch hier ist. Damit haben wir eine Meisterin in der Runde. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein wieder.
Ich freue mich auch, dass du hier bist. Und du hast mit dem ETV tatsächlich die Meisterschaft geholt. In welcher Sendung haben wir noch darüber gesprochen? War das eine Sendung bei den Frauen?
Vor zwei Wochen. Nee, ist auch bei den Männern.
Auch bei den Männern. Ach, ja, krass,
warst du jetzt. Aber noch Daumen drücken für die Relegation, ne?
Ach so, gibt's da auch Relegation oder was?
Ja. Zwei Spiele hin und rück.
Wer sind eure Gegnerinnen, die zercrushed werden?
Ich glaube, der Kieler MTV, ja.
Na, also als ob in Kiel jemals jemand aufgestiegen wäre, könnte ich mich nicht dran erinnern.
Können die gar nicht.
Wir drücken die Daumen und wir sagen Hallo Louis Löser. Hallo Louis, schön, dass du da bist, auch innerhalb von einer Woche jetzt zweimal.
Hallo Max, ja, ich freue mich. Ich glaube, wir sehen uns demnächst nochmal. Also ich sehe dich jetzt öfter als meine Eltern, ist doch schön.
Ja, und damit auch nochmal nachträglich alles Gute zum Muttertag nach da draußen. Also Louis, du darfst mal anfangen. Was war denn los an diesem Spieltag? War das früher auch schon so, dass der 33. Spieltag in vielen Spielen so lame war und wir haben es bloß nicht gemerkt, weil die alle parallel stattgefunden haben? Oder ragt das für dich heraus, was wir jetzt an diesem Wochenende gesehen haben?
Ich habe das Gefühl, dass wir dadurch, klar, Leverkusen ist Meister und endlich mal jemand anders als Bayern, aber die Spannung in der Liga hat jetzt nicht zwingend zugenommen und ging jetzt für sehr, sehr viele Teams einfach um gar nichts mehr. Klar hat man dieses Schneckenrennen da um Europa, aber da haben wir ja jetzt schon in der letzten Schwerpunktsendung drüber gesprochen, dass das jetzt nicht zwingend heißen muss, dass die alle komplett 100% geben oder vielleicht geben sie auch 100%, aber können einfach nicht besser, man weiß es nicht. Und ansonsten gab es halt sehr viele Spiele, wo die eine Mannschaft eh schon mit der Saison abgeschlossen hat. Also ich glaube, wir werden da noch einige hervorheben, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an den BVB denke, der da mit einer B11 gegen Mainz gefühlt gar keinen Bock auf irgendwas hat und auf der anderen Seite halt Mainzer, die jetzt den Klassenerhalt wirklich mal fix machen wollen, da hat man schon ein klares Gefälle gesehen in der Einstellung und ich glaube, da braucht man denn bei manchen Spielen auch gar nicht viel Taktik analysieren. Ich glaube, da lässt sich's auf das eine da runterbrechen.
Ja, es gibt tatsächlich viele einseitige Spiele, Charlotte, wo man sich so ein Team rausnehmen könnte und sagen könnte, ja, die haben ja ABC gut gemacht und die anderen waren halt mit dabei.
Ja, auf jeden Fall. Das war bei meinen Spielen, die ich geguckt habe, auch so. Also da konnte man wirklich oft, spätestens ab der 60. brauchte man das dann nicht mehr schauen. Also auch bei Dortmund, weil du es gerade erwähnt hast, Luis. Ich habe das Spiel nicht geguckt, aber ich habe es schon mitbekommen, den Spielverlauf. Und die hatten ja vorher groß angekündigt, da alles reinlegen zu wollen. Ich glaube vor allem Nico Schlotterbeck natürlich für seinen Bruder, der in Bochum spielt. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass man dann teilweise nicht mal beim letzten Heimspiel der Saison dann mal nochmal alles rausholen will. Also war auf jeden Fall nicht zu sehen. Ich will Ihnen jetzt nicht die Motivation absprechen, aber war schon sehr oft sehr früh entschieden und dann war das immer so, ja, ist jetzt auch in Ordnung für alle. Also.
Naja, dementsprechend, wir werden natürlich hochprofessionell dennoch diesen Spieltag besprechen, aber wir gehen so ein bisschen auch die Spiele in der Reihenfolge des Bockes durch. Also manchmal gab es ja auch Teams, die wollten, aber sie konnten nicht besser. Also Grüße nach Freiburg unter anderem, da werden wir darüber sprechen. Und es war ja nicht alles langweilig, denn es gab ein richtig spektakuläres Spiel an diesem Spieltag und das, obwohl auch diese Partie, nämlich zwischen Köln und Union, schon scheinbar entschieden war, aber es war eben nur scheinbar so. Also, wie verlief der Spielfilm? Köln hatte kleinere Chancen zu Beginn der Partie, aber dann folgten in der 15. Und der 19. Minute, beziehungsweise der 16. Minute eigentlich, es hat dann noch ein paar Minuten bei der Überprüfung gedauert, zwei kalte Duschen und zweimal nach Ecke. Einmal rechts von Trimmel, der Knoche findet, der das 1:0 erköpft, ausgerechnet Robin Knoche, der unter Bielitzer kaum eine Rolle gespielt hat, und Nenad Bielitzer wurde unter der Woche entlassen. Das heißt, jetzt waren wieder Grote und Ether an der Trainerbankseite des Union Berlin. In der 16. Minute gab es dann wieder eine Ecke, bei der wieder ein Unioner zum Kopfball kommt. Diesmal ist es Duki und der trifft die weit erhobene Hand von Alidou. Das lässt Aitekin zunächst weiterlaufen, aber der VAR schickt ihn nach draußen und dann entscheidet er auf Strafstoß. Den verwandelt Kevin Volland und es steht 2:0 und das nach 19 Minuten. Dann muss auch noch Waldschmidt verletzt raus. Klar haben wir hier auch wieder eine Verletztengeschichte beim FC. Der hatte sich schon früh im Spiel gegen Rane Kedira bei einem Tritt verletzt, für den es keine Karte gab. Warum erwähne ich das? Weil in der 44. Minute Kainz eine Ecke nach innen bringt, Kedira dabei Hübers zu Boden ringt und Aitekin Strafstoß und die gelbe Karte für Kedira gibt. Das hätte gelb-rot sein können. Die Unioner reklamieren noch, dass Kedira ja auch geblockt wurde und damit zu Fall kam. Das stimmt, aber er hing ja auch schon vorher an Hübers dran und hat ihn halt dann nur zu Boden gerissen. Kainz nimmt sich den Ball und zimmert ihn zum 1:2 ins Eck. Und dann ist erstmal Halbzeit. Kedira wird dann ausgewechselt. Es gibt ein paar kleinere Chancen. Alidou schießt aus kurzer Distanz weit drüber. Also es wäre eine größere gewesen, aber weil er sie so weit drüber geschossen hat, ist sie als kleinere notiert. Gosens köpft eine Ecke an die Latte, Meiner schießt am Tor vorbei, Hollerbach verpasst aus kurzer Distanz den Ball und dann kommt eine Schlussphase, die sich wie so oft gewaschen hat. 87. Minute, Schwäbe kommt weit nach vorne und schlägt den Ball in den Strafraum. Hübers köpft ihn in den Rückraum, Uth schießt und Tigges köpft den Ball ins Tor. Es wird noch kurz auf Abseits überprüft, aber der Treffer zählt. Dann vergibt Andras Schäfer in der Nachspielzeit die Chance auf das 3:2 und direkt danach schlägt Schwäbe den Ball lang. So kommt Meiner ans Spielgerät. Er geht mit Tempo an Duki vorbei und flankt nach innen, wo er Damien Downs findet, der den Ball zum 3:2 mit dem Kopf über die Linie drückt. Es dauert dann noch ein paar quälend lange Minuten für alle Köln-Fans, aber dann ist die Partie vorbei. Timo Schulz schwört seine Mannschaft ein und der Capo der Ultras, die von Union. Und weil es aber ein FC-Spiel ist, muss man sagen, auch diese Partie endet mit einer weiteren Verletzung. In der letzten Aktion verletzt sich auch noch Finkgräfe. Also es bleibt as FC as it gets. 3:2 gewinnt Köln, hat damit 3 Punkte Rückstand auf Union, das auf den 16. Tabellenplatz gefallen ist und der Theorie nach Charlotte noch die Chance am letzten Spieltag die Relegation zu erreichen. Was war das für ein Spiel? Findest du, es war ein gerechtes Ergebnis gemessen am Spielverlauf?
Nee, nicht wirklich. Also, du hast es schon angesprochen, 87. fällt der Ausgleich. Kurz zuvor wurde die Kamera, hat man gesehen, dass schon Köln-Fans das Stadion verlassen. Und hat mich nicht gewundert bei dem Spielverlauf. Also, wenn man von vorne anfängt, war es ja erstmal so, dass beide Teams in der ersten Halbzeit eigentlich ja nicht viel so auf die Reihe bekommen haben, außer die Tore natürlich von Union, die aber, glaube ich, auch danach dachten, ja krass, jetzt führen wir 2:0. Hat sich jetzt auch nicht so angedeutet. Mhm. Und also da, es hat einfach, das Spiel hat einfach gezeigt, warum diese beiden Teams im Abstiegskampf stecken. Also defensiv war es ja erstmal von Union in Ordnung, aber auch natürlich, weil sie einfach auch nicht sehr unter Druck gesetzt wurden von Köln. Und es ist halt bei beiden so, dass sie nach vorne, selbst wenn es so eine klare Idee gibt, bei Köln ist es sehr flankenlastig und bei Union auch sehr viele lange Bälle. Aber das ist halt einfach super wenig. Und deswegen, ich glaube, in der ersten Halbzeit waren es auch gar nicht viele Torschüsse. Ich meine, ich glaube, 2 Torschüsse bei Union, die zum Tor geführt haben. Und bei Köln war es dann der eine von Kainz, der Elfmeter. Und mehr war es auch nicht. Es fehlt halt auch bei beiden so das Selbstvertrauen, das auch mal flach von hinten rauszuspielen. Also sowohl Union als auch Köln, sobald die ein bisschen Druck kriegen, wird der Ball eigentlich langgeschlagen. Und es ist halt gerade bei Köln ist es halt auch erstaunlich, weil die ja gar nicht so den Zielspieler da vorne drin hatten, hatten sie über das ganze Spiel dann eigentlich nicht so wirklich. Am Ende ist es einfach krass, dass Köln das dreht. Also es hat sich null angedeutet. Union hat 2-0 geführt, dann blöd dieses 1-2 kassiert. Also einfach wirklich. Ich muss auch sagen, ich habe mir die Szene sehr oft angeguckt mit Khedira, die zum Foul oder zum Elfmeter geführt hat. Und hab schon, war schon der Meinung, ja, er kriegt auf jeden Fall von Husin Basic diesen Block, aber er lässt ja trotzdem Hübers in der Folge nicht los und reißt ihn ja dann am Ende des Tages um. War halt schon ein bisschen, ja, also wenn man jetzt das Ergebnis sieht, kann man das schon ein bisschen als spielentscheidend sehen auch, weil ich finde, wenn Union damit 2-0 in die Halbzeit geht, dann ist es, ja, sollte man meinen, dann kriegen sie es verteidigt, aber denen fehlt halt auch in dieser Saison einfach die Souveränität da auch in der Defensive. Und im Endeffekt hätte ihnen ja sogar ein Unentschieden gereicht, damit sie zumindest nicht mehr direkt absteigen können. Ja, also es ist super bitter für Union, aber ja, und ich habe null damit gerechnet, dass Köln das noch dreht.
Da hat niemand gerechnet, weil sie hatten ja auch keinen Stürmer, der zumindest wie ein Stürmer agiert hat auf dem Platz, aber es reicht eben manchmal auch, es oft zu probieren. Zu der Elfmeterszene noch kurz. Ich muss sagen, während des Spiels habe ich kurz damit gehadert, dass das nicht gelb-rot war. Dachte ich mir, oh, das könnte sich ja wirklich noch auswirken auf den Abstiegskampf. Dann habe ich realisiert, ach, es war die 5. gelbe für Rani Khedira. Er darf sowieso nicht am nächsten Spieltag spielen. Ja gut, dann ist es auch egal tatsächlich. Und Dennis Aitekin leitet ja diese Spiele eben ohne viele Karten zu geben. Und das muss ich sagen, hat sich schon bewährt, da eben für dieses sehr brisante Duell dann auch den Top-Schiri oder einen der besten Schiris definitiv dahin zu schicken. Die Spielleitung war wieder sehr ruhig und das, obwohl auch die Überprüfung und so weiter, ich finde, Aitekin schafft das ganz gut, dann immer allen klarzumachen, ey, ihr braucht mich jetzt gar nicht voll labern, es wird jetzt gecheckt und dann gucke ich es mir gegebenenfalls nochmal an und jetzt mal alle ruhig hier. Ich weiß doch selber gerade nicht, wie es läuft. Das fand ich ganz angenehm.
Vor allem auch bei dem Elfmeter nach dem Foul von Khedira hat er ja auch sofort auf Elfmeter entschieden. Und diese Entscheidung wäre sowieso, glaube ich, durch den VAR jetzt nicht mehr umzuändern gewesen. Also nicht, dass das jetzt, also weil ich glaube, viele, na wobei, ich glaube, Union-Fans haben sich auch viel über Khedira aufgeregt, dass der einfach nicht so hingehen kann. Aber weil er ja, da hat er ja sich die Bilder, glaube ich, nicht angeschaut.
Bei dem genau, das hat er quasi direkt erkannt und wurde nicht nochmal rausgeschickt. Und bei dem Handstrafstoß gegen Alidou, da hast du ihm selbst angemerkt, da hat er durch seine ganze Geste klar gemacht, ich muss diesen Strafstoß jetzt geben. Das ist eben einfach eine so klar erhobene Hand, dass es Strafstoß ist nach der Regelauslegung, auch wenn das natürlich keine Absicht ist. Aber es ist halt auch so hoch, dass du nicht mehr sagen kannst, fußballtypische Bewegung, er wird von hinten angeköpft. Das ist ja, also das ist ja die Art von Strafstoß, die will man ja eigentlich nicht sehen. Und aber auch das hat er irgendwie, fand ich, durch die Art und Weise, wie er ihn gegeben hat, er hat fast gesagt, es tut mir leid, ich habe keine andere Wahl, habe es mir jetzt angeguckt, das muss Strafstoß sein.
Ja.
Finde ich
tatsächlich. Hat er auch später im Doppelpass, glaube ich, erklärt, dass er die Szene gar nicht selbst so gesehen hat, weil er woanders hingeschaut hat und hat sich dann nochmal die Bilder angeschaut. Und ja, es war, ich glaube, Alidou hat sich dann auch gar nicht mehr so krass beschwert, weil der Aitekin, glaube ich, auch die Art an sich hat, das einfach ruhig zu erklären und ja, ich meine, er hat, wirkt jetzt auch nicht so, dass er Lust hat, solche Elfmeter zu pfeifen, aber es ist nun mal die Auslegung irgendwie der Handregel, ja.
Genau. Und dann führt eigentlich Union mit 2-0 in dieser Partie, dann eben dieses 2-1, das ist angesprochen, kann man als einen der Knackpunkte sehen, aber ja auch hinten raus. Also wir müssen jetzt nicht so tun, als hätte der FC das Feuerwerk an Chancen gehabt, das habe ich ja auch vorgelesen. Alidou hatte noch diese große Chance. Aber im Grunde, gerade weil er sie so versiebt hat, hatte man das Gefühl, oh je, es geht halt den Gang, der erwartbar ist, nämlich dass Köln seine Chancen nicht nutzt. Hätte man nicht dieses Bochum-Spiel gehabt, wo ja genau das dann doch hinten raus nochmal geklappt hat. Ich finde es interessant, wie Union letztlich auseinandergefallen ist hinten raus. Und das meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie komplett chancenlos gewesen sei. Stimmt ja nicht. Hätte auch das 3-2 fallen können bei dieser Chance von Schäfer. Aber was ich mit auseinandergefallen meine, ist das Kollektive, was Union über lange Zeit so stark gemacht hat, das ist halt in wirklichen Drucksituationen jetzt gar nicht mehr da. Also du kannst natürlich mit dem Finger auf Duki zeigen, weil er eben einmal sich austribbeln lässt und weil er noch in der zweiten Szene nicht gut aussieht, aber ihm wird ja auch gar nicht geholfen. Also er ist ja wirklich komplett auf sich allein gestellt und ich fand, das gab es häufig, dass Spieler einfach alleine es retten mussten. Trimmel stand nicht mehr auf dem Feld, das wäre so jemand gewesen, der hätte da vielleicht noch ein bisschen für Ruhe sorgen können, weil auch die Bälle sehr schnell wieder bei Köln waren. Also gewonnener Zweikampf, langer Ball, okay, Ball ist wieder weg, wir bleiben weiter in unserer tiefen Position. Das fand ich besorgniserregend bei Union und da bin ich auch gespannt, wie das jetzt dann am Wochenende wird. Heimspiel gegen Freiburg. Wir werden auf die Situation der Abstiegskandidaten auch nochmal in einer eigenen Sendung gucken. Die erscheint ja wahrscheinlich in der Nacht auf Dienstag, nehme ich heute Abend dann auf. Aber das fand ich total auffällig und da muss man auch sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, einen TrainerInnen-Effekt hat man da jetzt dann nicht mehr gesehen. Vielleicht war es schon quasi wieder aufgewärmt ist, diese Interimstrainerschaft von Grote und Marie-Louise Ether, die dann als Co-Trainerin mit dabei ist. Aber dadurch, dass ja auch die Tore nach Standardsituationen, nach zwei Ecken gefallen sind, würde ich sagen, insgesamt war es einfach Union, wie hätte jetzt auch unter Bielitzer so laufen können, dieses Spiel.
Ja, absolut. Der Grote hat unter der Woche ja eigentlich oft gesagt, ja, wie viel Bock er jetzt darauf hat. Wenn ich mir Union jetzt angeschaut habe, hat sich das nicht sehr auf die Mannschaft übertragen. Also, und Trimmel hat es auch nach dem Spiel dann ganz offen gesagt, dass sie halt seit Wochen oder diese Saison überhaupt nicht eingespielt sind. Wirken auch überhaupt nicht wie so eine eingeschworene Truppe, wie das bei Köln zum Beispiel der Fall ist. Und ja, es ist also genau, man kann, Döki hat jetzt kein gutes Spiel gemacht, aber wie du es schon sagst, der wurde halt auch nicht unterstützt. Der wurde, glaube ich, auch bei dem Gegentor, wo Meiner dann ja sehr viel Platz bei der Flanke hat auf Downs, also zum 3-2, wird er auch nicht gefühlt nicht gecoacht. Also er kann ja schon da ein bisschen aggressiver rausgehen, weil er hinten eigentlich abgesichert ist. Also es gab auch diese Kameraeinstellung, wo man so aus der Ecke des Stadions gucken konnte und diesen ganzen Spielzug sieht, wie Andras Schäfer vorne die Chance vergibt, Schwebe mit dem langen Abschlag. Und dann war es, glaube ich, sogar war Union kurzzeitig in Unterzahl. Aber trotzdem hatten sie auf dieser Seite gegen Meiner, waren sie gut besetzt. Und dann darf diese Flanke natürlich nicht zugelassen werden. Aber es zieht sich so ein bisschen durch. Also ob das auch nicht nur hinten der Fall ist, so dass man da irgendwie nicht zusammen verteidigt, sondern auch vorne das Anlaufen funktioniert überhaupt nicht. Also ja. Teilweise sind sie mit drei Leuten angelaufen und hatten null Zugriff, also gar keinen Druck auf den Ball gehabt. Und in der zweiten Halbzeit war es aber auch einfach viel zu passiv. Also da sind sie ja gefühlt gar nicht mehr drauf gegangen. Also ab und zu ist mal einer rausgerannt und hat es irgendwie versucht. Ich glaube, Hollerbach ist da sehr viel, aber im Endeffekt hat es nichts gebracht, wenn du alleine anläufst. Und Köln hat ja dann auch auf Dreierkette umgestellt. Das war auch so ein bisschen Thema in der Nachbetrachtung, zumindest in den Interviews. Das hat sich jetzt für mich hat sich jetzt nicht viel daran geändert, dass Köln es weiter mit Flanken versucht hat, außer dass es dann Dominik Heinz, der eingewechselt wurde, irgendwie sehr weit oben stand. Mhm. Und er hat im Gegensatz zu Meiner vielleicht dann schon nochmal eine Flanke angebracht, außer natürlich die zum 3-2. Aber ja, also ich muss sagen, es war so ein bisschen wie Union es halt spielt. Sie führen dann aber nur noch 2-1 und stellen sich dann trotzdem so ein bisschen hinten rein. Und in der letzten Saison wäre das auch gut gegangen. Da hätten die das eiskalt zu Ende verteidigt und hätten das dann wahrscheinlich gewonnen. Aber ja, es ist dann einfach zu unsicher, nicht die Abstimmung fehlt und ja, also es war schon, also es hat sich, um deine Frage jetzt nochmal zu beantworten, der Trainereffekt hat sich überhaupt nicht positiv bemerkbar gemacht bei Union und jetzt wird es natürlich richtig schwer gegen Freiburg zu Hause. Mhm. Für Köln wird es auch extrem schwer in Heidenheim, aber ja, hatten so, ja, und genau, Mainz hat abends noch ja auch gegen Dortmund gewonnen, weil Grote vorher sagte, ja, in unserer Situation ändert sich ja jetzt eigentlich gar nicht so viel. Es ist nur ein bisschen unbequemer geworden. Aber im Grunde wäre mit einem Unentschieden der direkte Abstieg auf jeden Fall kein Thema mehr gewesen. Ja.
Ja, und es geht eben um die Art und Weise. Und natürlich haben sie einiges probiert, aber Gosens als linker Stürmer letztlich, damit er nicht so viel Defensivaufgaben machen muss.
Teilweise im Zehnerraum, also seine Position irgendwann, ja.
Ja, also und dann Bedia kam hinten raus rein, der hätte ja irgendwie Zielspieler für so Befreiungsschläge sein können. 7 Ballkontakte hatte der nach seiner Einwechslung, da kam der 54. Minute schon. Also das ist, hat einfach alles nichts funktioniert. Und auf der anderen Seite muss man sagen, beim FC hat ja auch viel nicht funktioniert. Und der FC hat, du hast es ja schon angesprochen, normalerweise kombinieren die sich ganz gerne flach hinten raus unter Timo Schulz. In dem Spiel aber wirklich so rund ein Viertel aller Pässe waren lange Bälle. Da wollten sie, glaube ich, nicht so viel riskieren. Und eigentlich war es ja auch so ein Spiel, der Spielbericht war ja schon geschrieben. Der FC, er probiert es, aber er schafft es eben nicht, weil die Stürmer fehlen, weil Luca Waldschmidt ausgewechselt werden musste, weil Marc Uth eben nicht Kraft hat für 90 Minuten, weil Damian Downs nicht die Erfahrung hat. Aber dann dreht es halt der FC doch. Und es ist halt die Frage, ob man das nochmal wiederholen kann. Du hast ja schon gesagt, jetzt dann in Heidenheim, dass es ein Heimspiel war, hat definitiv geholfen. Ich denke, das ist kein Zufall, dass die letzten drei Siege waren alle zu Hause und da muss man schon bis zu Darmstadt zurückgehen. Das ist der viertletzte Sieg, der war in der Hinrunde noch auswärts dann mal. Aber ich finde, dass da schon was drinsteckt. Ich glaube, der FC kann allein dadurch, dass er eben jetzt nicht abgestiegen ist an diesem Wochenende, daraus einiges ziehen und das hilft ab Anpfiff in Heidenheim gar nichts mehr. Aber man hat schon andere Dinge erlebt. Also wird natürlich extrem schwierig weiterhin, aber dafür, dass du ohne Sturm dann trotzdem drei Tore machst, es ist jetzt ein bisschen despektierlich formuliert, aber ich glaube, alle Köln-Fans wissen, wie ich es meine, war es wirklich ja, ein toller Nachmittag, wer das gedacht hätte.
Ja, und im Gegensatz zu Union haben sie halt wenigstens mal diese positiven Erlebnisse jetzt gehabt. Ne? Union hat die ja seit Wochen eigentlich nicht. Also seit Wochen redet man nur über verpasste Chancen, sich da irgendwie frühzeitig rauszuziehen aus dem Abstiegskampf. Aber ja, ich bin sehr gespannt, weil ist für Freiburg ja auch jetzt theoretisch schon noch, oder auch nicht theoretisch, aber es geht um was. So. Mhm. An dem Spieltag hat es manche Teams trotzdem nicht gejuckt, aber ich würde sagen, beim letzten Spiel von Christian Streich ist das vielleicht dann doch was anderes.
Aber, ja. Ja. Also da sind wir gespannt drauf. Wie gesagt, es gibt nochmal eine ausführliche Sendung mit Blick aufs nächste Wochenende dann, die erscheint bis zum Dienstag. Wir nehmen jetzt auf am Montag und dann wird eben Köln in Heidenheim antreten am nächsten Wochenende und Union zu Hause gegen Freiburg. Was für ein Spiel, das war wirklich, ja, es war sehr, sehr leicht verdaulich, wenn man nicht emotional involviert war, ansonsten ein schwerer Brocken, ehrlich gesagt, da kenne ich so einige, die waren mit den Nerven erstmal fertig und ich kann es gut verstehen. Das nächste Spiel, über das wir sprechen, ist aber dann schon eines von denen, wo man sagen muss, also ein Team hatte definitiv Bock noch bei diesem Spiel, das andere ging so. Wir wollen sprechen über Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Und ja, der BVB ist ins Champions-League-Finale eingezogen, hat gegen PSG geschafft, sich durchzusetzen, anders als Bayern gegen Real Madrid, also man spielt jetzt dann gegen Real. Wegen mir können wir auch gerne gleich nochmal über das PSG-Spiel sprechen, weil aus Dortmunder Sicht ist dieses Mainz-Spiel ja kaum bemerkenswert, in dem, also im positiven Sinne zumindest. Man hat wieder komplett durchrotiert, wie schon gegen Augsburg. Wie schon gegen Augsburg hat man dem Gegner viele Chancen gelassen. Was diesmal aber anders ist, ist, dass man selbst eigentlich kaum welche hat. Und zunächst geht's in diesem Spiel so weiter wie gegen PSG, nämlich mit Lattentreffern, Amiri in der 7. Minute und Pfostentreffer von Widmer in der 8. Minute. Da dachten schon alle, okay, gut, also anscheinend ist das jetzt das Ding vom BVB, dass man unterlegen ist, lauter Aluminiumtreffer kassiert und dann gewinnt. Aber in der 12. Minute, dann hatte Morey eine andere Idee, der spielen durfte. Er spielt nämlich einen blinden Pass ins Zentrum und rückt dann auch noch so weit nach vorne, dass hinter ihm Widmer im Rücken ihm entwischen kann. Der wird an die Grundlinie geschickt, steckt auf Barrero und der trifft zum 1:0. In der 18. Minute, also nur 6 Minuten später, findet Amiri mit einem Freistoß van den Berg, der aus dem Abseits kommend über das Tor köpft und einen Freistoß, den es dann gibt wegen eben dieser Abseitssituation, den führt dann allerdings Alex Meyer direkt in den Fuß von Lee aus, der zwar immer noch einen super Schuss daraus macht, also muss man dann erstmal treffen, aber leichter fiel ein Treffer trotzdem schon lange nicht mehr. Und als dann nur 4 Minuten später in der 23. Minute dann Lee das 3:0 erzielen kann, ist diese Partie im Grunde vorbei. Das war ein Einwurf von der rechten Seite. Gruder spielt sich durch, passt auf Barrero. Der muss nur noch auf Lee passen. Und damit steht es 3:0. Es gibt noch mal kurz das 1:3, das vermeintliche durch Moukoko. Aber der Treffer zählt wegen Abseits nicht. Also im Grunde ist nach 23 Minuten dieses Spiel entschieden. Und alle Abstiegskonkurrenten von Mainz 05, die gehofft hatten, dass Dortmund sich hier nicht hängen lässt und dieses Spiel mindestens wenigstens auf Augenhöhe gestaltet, die wurden habe enttäuscht. Luis, mit was willst du anfangen? Blick auf Mainz oder auf Dortmund?
Ich glaube, ich will es positiv hervorheben, weil ich glaube, Mainz war so ein bisschen für den BVB, als würden sie gerade noch im Hotelzimmer in Paris liegen nach einer durchzechten Nacht und Mainz kommt einfach rein und reißt den Vorhang auf. Die haben halt wirklich von Beginn an voll vorne drauf Druck gegeben. Man hat halt einfach gesehen, auch was Henriksen schon vor der Partie vorlebt, wie immer schön die Fans eingeheizt und ich glaube die gesamte über die 90 Minuten auch schon beim Spielstand von 3-0 noch weiter come on die ganze Zeit gebrüllt und wollte am liebsten noch das vierte Tor sehen. Also da war einfach ein grundsätzlicher Unterschied, mit welcher Einstellung man da ins Spiel reingeht. Und dann wundert es einen auch nicht, dass der BVB am eigenen 16er eingeschenkt nach dem anderen verteilt, weil Mainz halt einfach extrem viel Druck vorne drauf gibt. Meier war da teilweise fast schon auf sich alleine gestellt als Keeper. Klar, ist jetzt im Aufbauspiel vielleicht auch nicht so stark wie ein Gregor Kobel, aber auch kaum Spieler, die sich anbieten. Ich glaube, es ging schon beim Anstoß los, dass Meier den Ball direkt bekommt und dann wartet er erstmal 10, 15 Sekunden, bis er mal sieht, wen er den Ball geben kann. Und dann spielt er ihn zu Özcan und kriegt ihn direkt wieder zurück. Also Mainz einfach ja mit der Einstellung, die man halt braucht im Abstiegskampf, und das ist ja jetzt nicht erst seit diesem BVB-Spiel so, sondern eigentlich schon seitdem Henriksen übernommen hat, dass man da einfach einen klaren Unterschied sieht und auch die Ränge haben über 90 Minuten mitgemacht und zwar nicht nur der Stehplatzbereich, sondern wirklich das ganze Stadion. Hm. Also was da an Power drin war, war halt dann nochmal ein krasser Kontrast zu dem, was der BVB da abgeliefert hat. Gerade jetzt auch klar Lee und Barrero mit ihren Lee mit seinem Doppelpack, Barrero mit einer Vorlage, einem Tor plus, ich glaube, jeweils drei Interceptions vorne drin, also ganz viele abgefangene Bälle. Morey hatte da aber auch auf der linken Seite gegen Gruder einen extrem schweren Stand, wurde dann ja auch ausgewechselt. Allein dieses 3-0 nach dem Einwurf, also wie einfach Mainz da durchkommt, das kann einfach nicht sein. Aber trotzdem, einfach muss man seinen Hut ziehen vor Mainz. Klar, BVB mit einer B11, aber auch die hat immer noch einen Marco Reus mit drin oder unseren neuen EM-Helden Schlotterbeck, der jetzt über die Tagesschau announced wurde.
Oh Gott.
Also es ist jetzt nicht so, als hätten sie es geschenkt bekommen, sondern die haben sich das schon hart erarbeitet, sind glaube ich allein 7 Kilometer mehr gelaufen als der BVB. Ich glaube, Zweikampfstatistiken müssen wir hier nicht anführen, aber es ist auch logisch, dass die besser waren. Also insgesamt auch von Mainz einfach eine sehr gute Partie und nicht nur eine ziemlich schlechte vom BVB.
Ja, und vor allem, weil sie halt dann das 3-0 noch nachlegen, weil damit war dieses Spiel durch. Bei 2-0, da kann es ja sein, dass der BVB dann zur Halbzeit wechselt, hat er ja auch gemacht, dann kamen Madsen, Sancho und Brandt. Das hätte das Spiel nochmal drehen können, aber bei 3-0 und nachdem dann auch der Abseitstreffer nicht gezählt hat, von Moukoko war klar, hier würde nichts mehr passieren. Und Mainz hat halt einfach Offensiv-Power. Also Gruder wieder super Spiel gemacht. Lee, der eben diese 2 Tore gleich erzielt. Barrero, irre starkes Spiel, auch defensiv. Also es gab ja auch die Ballbesitzphasen. Insgesamt hatte ja der BVB viel mehr den Ball, 68% Ballbesitz. Es gab auch die Phasen, in denen Mainz 05 in der eigenen Hälfte verteidigt hat. Und da war Barrero ganz oft derjenige, der den Ball gewonnen hat, der dann den entscheidenden Pass rausgespielt hat. Hanke Olsen hat Cassis sehr gut geholfen auf dem Flügel. Also Mainz 05, sehr, sehr runde Partie. Auch Robin Zentner hat keinen Fehler gemacht in diesem Spiel, war ein absolut sicherer Rückhalt. Das ist schon eine Stabilität, die Mainz hat. Das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis mehr, die es von anderen Teams da unten drin unterscheidet. Und dennoch muss man ja sagen, also das Positive ist, Mainz ist auf einen Nichtabstiegsplatz geklettert, hatte 2 Punkte Vorsprung auf Union. Direkt absteigen kann man sowieso nicht mehr. Es geht jetzt dann zum VfL Wolfsburg, über die werden wir später noch sprechen in dieser Sendung. Also das Gesamtgefüge ist natürlich ein sehr, sehr gutes für Mainz 05. Würdest du denn sagen, die sind nicht nur von der Tabellenkonstellation her in der Pole Position, um den Abstieg zu verhindern?
Nee, ich bin schon optimistisch, dass die Klasse halten werden. Auch wenn ich mir das Wolfsburg-Spiel jetzt gegen Bayern anschaue, für die geht es jetzt auch wirklich um gar nichts mehr. Die hatten ja noch so eine Minimalchance sich auf Europa ausgerechnet, aber das ist dann ja jetzt auch vorbei. Und dann, wir hatten es ja vorhin schon besprochen, mit Union, die gegen Freiburg, einerseits geht es für die noch um Europa League und andererseits eben das letzte Spiel von Christian Streich. Also klar, man man kann sich nicht immer so einfach machen, aber nach diesem Spieltag glaube ich schon, dass das einfach eine große Rolle spielt, mit welcher Einstellung die Mannschaften da ins Spiel reingehen. Zieht sich ja heute so ein bisschen durch den Spieltag durch. Aber auch einfach, weil Mainz einfach gerade so in sich ruht und einfach so eine Stärke daraus zieht. Aus klar, jetzt zuletzt viele Unentschieden, aber trotzdem, also ich habe jetzt nie einen riesen Leistungsabfall in irgendeinem Spiel sehen können, sondern die sind eigentlich konstant auf einem hohen Niveau und haben da einfach eine richtige Energie hinten dran, die man jetzt auch einfach braucht. Und die spielen halt nicht mit so einer Angst, sondern spielen halt einfach mit der Lust, jetzt endlich das klar zu machen. Das hatte auch Henriksen auf der PK vorher gesagt. Er meinte irgendwie, we want to be brave, we want to achieve something and not prevent something. Also ich glaube, die haben sich da den richtigen Trainer zur richtigen Zeit noch rangeholt und ja, machen mal wieder so eine Mainz-Dynamik, die es ja schon öfters mal so gab.
8 Spiele in Folge jetzt ungeschlagen, 3 Siege für unentschieden. Entschuldigung, 4 Siege sind es ja sogar und 4 Unentschieden. Das heißt, 16 Punkte hat man geholt. Die Hälfte seiner Punkte hat man jetzt in diesen letzten Spielen geholt, nachdem man 1:8 beim FC Bayern verloren hat. Das war so ein bisschen so das Schlüsselspiel für Mainz 05. Man hat sogar geschafft, die Tordifferenz so positiv zu drehen, dass auch schon ein Punkt reichen könnte, weil man hat die deutlich bessere als Union. Das ist für Union die sehr, sehr schlechte Nachricht. Ja, und dann der BVB. Sollen wir über dieses Mainz-Spiel überhaupt sprechen? Sollen wir über PSG sprechen? Ist es für euch bemerkenswert, was der BVB da gemacht hat? Ich meine, letztlich sind sie es angegangen wie dieses Spiel gegen Augsburg. Da ging es halt gut. Jetzt bei diesem Mainz-Spiel, also ehrlicherweise, ich finde es ein bisschen irritierend. Ich weiß nicht, Charlotte, ob du da auch eine Meinung zu hast. Also das Champions-League-Finale, das ist am 1. Juni. Also wir reden ja jetzt nicht davon, dass das quasi in 3 Tagen ist und dass man, und klar hat man Angst, sich zu verletzen, und die werden auch ordentlich gefeiert haben, was sie auch dürfen. Aber das hat mich ein bisschen irritiert an dieser ganzen Komplettrotation, dass man auch dieses Thema Spielrhythmus noch hochhalten für diejenigen, die dann im Finale spielen sollen. Also es scheint alles kein Thema zu sein beim BVB. Finde ich eine interessante Entscheidung. Ich bin gespannt, ob man dann im Finale gegen Real Madrid dann gleich spielt, als hätte man irgendwie so durchgezogen jetzt am Ende der Saison.
Ja, es waren 10 Wechsel, ne? Genau. Also nur Schlotterbeck.
Schlotterbeck ist geblieben.
Man kann auch sagen, ja, zum Glück gewinnt Mainz gegen die B11. Also sonst wäre es auch wirklich, wirklich traurig, wenn jetzt die da ja gar keine Chance gehabt hätten. Das würde jetzt nicht für die Bundesliga sprechen. Aber ja, ich finde es schon, also ich bin mal gespannt, wie sie ist. Genau, sie haben jetzt noch ein Pflichtspiel und also in der Bundesliga. Und dann kommt auch schon Real. Also ich würde auch eher auf Spielrhythmus irgendwie da setzen und auf höchstem Niveau da nochmal ja, halt sich einspielen und irgendwie auf diesem Level halt bleiben. Nicht, dass dann noch jetzt so ein völliger Abfall kommt und dann musst du dich erstmal wieder da irgendwie ja in das richtige, mir fehlt das Wort, aber halt wieder in Schwung kommen, so, um dann gegen Real wieder auf dem Punkt da zu sein. Also ich fand es schon auch erstaunlich, gerade weil man halt vorher angekündigt hat, alles zu geben, und
ja, das ist haben, natürlich albern.
Also. Ja, und dann so aufzutreten, aber genau, man darf bei allem halt auch nicht, wie Louis schon gesagt hat, Mainz das absprechen, dass sie nicht auch ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Aber also ich weiß auch nicht, ob das jetzt so der richtige Weg ist, da dann ja jetzt halt so eine B11 ist auch immer so ein bisschen ein doofes Wort, aber.
Naja gut, aber es sind die Spieler, die gerade zweite Wahl sind. Ich meine, was man zum Thema Spielrhythmus noch sagen muss, es ist so oder so noch eine Pause zwischen letzten Spieltag am 18.05. und dann eben dem 1.06. Also der Rhythmus wird eh nicht hochgehalten, das heißt, da kann man auch mein Argument sehr gut entkräften. Es ist halt vielleicht nicht das Klügste der Welt, halt so große Ankündigungen zu machen. Ich weiß nicht, Louis, ob das für dich auch noch ein Thema ist. Also Nico Schlotterbeck sagt, wir werden uns voll reinhauen, unter anderem für seinen Bruder, der beim VfL Bochum spielt. Edin Terzic sagt, naja, im Grunde sagt er, wir haben noch eine Rechnung mit denen offen, die haben uns die Meisterschaft versaut. Also beides korrekt. Beides hat sich nicht auf dem Feld niedergeschlagen. Also das ist schon, die Art und Weise der Tore, muss ich sagen, fand ich schlimm. Also dieser Pass von Meier, keine Ahnung, wie er da Lee übersehen konnte. oder ob der Pass wirklich so schlecht gespielt war, dass er wirklich zu Süle hätte kommen sollen und dann einfach 5 Meter weiter vorne zu Lee kommt. Das 3:0 hast du ja auch thematisiert. Also, das ist schon einfach, der BVB sollte sich in Zukunft nicht mehr über eine Wettbewerbsverzerrung beschweren, finde ich so, bei jetzt erstmal fürs nächste Jahr.
Ja, ich habe da auch von einigen Fans von anderen Vereinen, die da noch mit unten drin hängen, schon sehr wütende Reaktionen gesehen. Auch Vergleiche mit 2013, wobei ich finde, dass der Vergleich sogar hinkt, weil 2013 gegen Hoffenheim hat sich der BVB ja sogar noch reingehängt, hat ja sogar noch dieses 2:2 gemacht, was dann aberkannt wurde. Also da ist ja Klopp komplett ausgerastet an der Seitenlinie, obwohl es für ihn ja wirklich um nichts mehr ging. Deswegen den Vergleich würde ich sogar fast schon ausklammern. Aber wie ihr schon sagt, also klar, ich kann es verstehen, dass man nach so einem Finaleinzug jetzt nicht mehr so die ganz große Lust auf die Bundesliga hat. Ich würde mir trotzdem vielleicht auch von so einer B11 erwarten, dass die dann auch die Chance nutzen, sich nochmal zu empfehlen, weil die haben sicherlich auch Bock, in einem Champions-League-Finale zu spielen. Und wie gesagt, das sind ja trotzdem starke Spieler, die sie da auf dem Platz hatten. Also Marco Reus, der jetzt noch seine letzten Spiele im BVB-Trikot genießen möchte, der ja gegen Augsburg auch deutlich mehr gezeigt hat als jetzt in dem Spiel. Oder auch Mahlen oder auch Bino Gittens, die haben es dann mal ab und an mal für ein paar Sekunden aufblitzen lassen, dass sie ja schon was am Ball können, aber hat sich halt sonst keine Sau da vorne bewegt. Also auch in der zweiten Hälfte, dann haben sie auf 4-2-3-1 umgestellt, haben noch Sancho so eingewechselt, aber so richtig Gefahr ausgestrahlt hat da niemand mehr großartig. Sancho hat sich dann da links immer verdribbelt und dann hat es halt Mainz im Verbund gelöst. Dann ist halt Sancho am ersten an Wittmer oder so hängen geblieben, hat es dann wieder von vorne versucht und wirklich passiert ist nichts. Also ja, klar, logisch, dass man dieses Spiel nicht mehr mit dem ganz hundertprozentigen Einsatz eingeht, aber wie du schon auch sagst, wenn man dann auf der PK sagt, ja, wir haben sogar noch 2 offene Rechnungen, einmal aus dem Hinspiel und dann noch vom letzten Spieltag letztes Jahr. Und dann kommt sowas, dann kann man es auch gleich sein lassen und einfach ehrlich sein, auch wenn man sowas natürlich logischerweise niemals zugeben würde.
Ja, oder halt schlauer rotieren. Also, wie gesagt, es gibt ja ganz hervorragende Argumente dafür zu sagen, wir geben jetzt hier auch anderen Spielern Spielzeit. Man kann es ja auch positiv drehen. Aber dann schaue ich mir an, okay, wo ist Mainz 05 stark und wo lagen in dem Spiel die Schwächen? Und dass eben Morey auf links und Marius Wolf auf rechts, dass die Probleme haben könnten gegen Mainz 05. Also gerade bei Morey, der ja auch wirklich nicht viel Spielpraxis hatte. Also es tut einem ja auch leid, dass man auf dem dann rumhacken muss. Aber den gegen Silvan Widmer zu schnellen, der zwar nicht mehr der Schnellste ist, aber dem du hinsichtlich der Haltung zu einem Spiel eigentlich nie etwas vorwerfen kannst, das ist halt einfach fahrlässig. Im Mittelfeld hätte das ja klappen können mit Metscher, Özcan und Reus gegen Barrero und Amiri, auch wenn man da eigentlich auch schon viel Laufarbeit machen muss, was man schon weiß, was in dem Fall nicht da war. Und du hast ja vorne bei Bino Gittens malen, was soll man da kritisieren? Klar, der Theorie nach kann es reichen, aber halt dich auf den Außen so verwundbar zu machen und dann kommen natürlich noch so eigene Fehler mit hinzu, die es dann auch noch Mainz 05 einfach machen, weitere Tore zu erzielen. Aber das hätte man wirklich kommen sehen können und da finde ich, ist es dann auch entweder den Gegner nicht ernst genug genommen oder eine krasse Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Egal, was es ist, beides sieht nicht gut aus, finde ich, für den BVB. Aber gut, vielleicht haben wir dann sogar schon zu lange darüber gesprochen. Die BVB-Fans werden sich das hier eh nicht angehört haben.
Könnte ist halt die Frage auch, ja, wie lange der BVB dann darüber jetzt noch nachdenkt. Also hoffentlich nicht allzu lange, weil sie haben ja auch gegen Leipzig da schon ordentlich kassiert. Dann gab es jetzt diese Niederlage. Also Hauptsache, sie denken jetzt nicht am Ende des Tages, oh Gott, wie viele Tore kassieren wir eigentlich? Oder was ist das? Also ja, aber bei denen ist sowieso, glaube ich, selbst seit ein paar Wochen so, also im Kopf, ja, die Champions League ist jetzt alles für uns. So.
Ja, ist sie ja auch. Also ja, wenn es die Champions League nicht gäbe, dann wäre das eine katastrophale Saison für Dortmund gewesen. Dann hätte man die Champions League nämlich verpasst. Ich meine, jetzt ist auch klar, man kann nicht mehr Vierter werden. Das war vorher schon unwahrscheinlich. Aber ja, aber ich finde schon, also das Mainz-Spiel ist jetzt nicht das Wichtigste in dieser Saison, aber steht schon stellvertretend für so eine Grundsatzfrage, nämlich die nach dem, wie gut ist Dortmund eigentlich wirklich, die ganz unterschiedlich beantwortet werden kann. Denn gegen PSG gehst du eigentlich raus in diesen 2 Spielen. Das muss man mal so deutlich sagen, ohne damit sagen zu wollen, der BVB habe schlecht gespielt. Nein, der BVB hat nah an seinem Optimum gespielt. Aber normalerweise gewinnt das PSG über 2 Spiele. Das war pures Glück. dass Dortmund weitergekommen ist, dass man sich aber hart erarbeitet hat. Wie gesagt, ich will es nicht sagen, man hätte das nicht probiert. Der BVB hat super Spiele gemacht, trotzdem hätten sie beide Spiele verlieren können. Und in der Summe hätten sie definitiv verlieren müssen mit diesen, keine Ahnung, wie vielen Pfostentreffern. Das war einfach absurd, welche Chancen der PSG vergeben hat. Und man muss schon aufpassen, dass man nicht nur vom Ergebnis her argumentiert. Aber gut, werden wir dann im Royal machen. Das wird eine tolle Diskussion, da freue ich mich schon drauf. Übrigens dann der BVB natürlich, letztes Segment dann im Rasenfunk-Royal werden wir dann wahrscheinlich am Dienstag nach dem Champions-League-Finale aufnehmen. Mainz 05 spielt jetzt dann in Wolfsburg, Dortmund noch zu Hause gegen Darmstadt 98, in welcher Besetzung auch immer. Und damit blicken wir auf das letzte Team, das noch unten drin hängt im Abstiegskampf, und das ist der VfL Bochum. Und beim VfL hätte es natürlich eine ganz ähnliche Konstellation geben können gegen Leverkusen, denn auch Leverkusen hatte unter der Woche ein wichtiges Spiel. Gegen die Roma lag man 0-2 hinten, dann durch ein Eigentor, aber man war auch sehr überlegen, muss man sagen, zum 1-2 gekommen und dann natürlich eine 97. Minute, völlig klar, diesmal sogar ohne, dass irgendein Schiedsrichter einen Schubser nicht bewerten muss, hat man den Ausgleich geschafft, Stanišić schießt das 2-2 und damit ist jetzt klar, Leverkusen wird gegen Atalanta Bergamo im Finale der Europa League spielen und musste jetzt antreten bei dem Team, bei dem man zuletzt verloren hat, nämlich beim VfL Bochum. Damals hat eine rote Karte für Adli eine Rolle gespielt. In dieser Partie, quasi im Rückspiel dieser Partie, gibt es auch eine rote Karte, allerdings diesmal für den VfL Bochum. Und die prägt dieses ganze Spiel. Vorher hat Bochum kleinere Chancen, dann allerdings schlägt Tatsoba einen tiefen Pass auf Teller. Paslak reklamiert auf Absatz und bringt gleichzeitig Teller zu Fall. Also er reklamiert mit rechts, er hält ihn mit links und er tritt ihn mit dem Fuß oder bringt ihn ins Stolpern mit dem Fuß. Also es war ein wunderbares Gemälde, hängt es ins Louvre. Es war eine klare rote Karte, Benjamin Brandt hat das auch so erkannt. Und so ist der VfL direkt in Unterzahl und Asano, mit dem man natürlich auch Geschwindigkeit und Kontergefahr hätte bringen können, der muss dann nach 20 Minuten runter, für ihn kommt Öhrmann. Und der schafft es dann zum Beispiel in der 41. Minute nicht, einen Druck auf Adli auszuführen. Vorher hatte Xhaka schon an die Latte getroffen. Adli flankt dann eben ohne Druck von Öhrmann auf Schick, der aus schwieriger Körperhaltung heraus abgefälscht zum 1-0 trifft. Und wer gehofft hatte, das wäre der Halbzeitstand, der wurde in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann enttäuscht, denn Tah spielt einen vertikalen Pass auf Schick, der, über den der Ball ein bisschen zufällig zu Teller kommt, der alleine auf Riemann zulaufen kann, von Schlotterbeck aber zu Fall gebracht wird. Brandt gibt zu Recht direkt Strafstoß, Boniface tritt an und verwandelt zum 2-0. Dann trifft Boniface nur den Außenpfosten, Bero köpft harmlos nach Flanke von Daschner und in der 75. bzw. 76. Minute passiert es dann. Erst gibt es einen 5 versus 3 Konter, Hofmann passt auf Adli, der zieht mit links ab, aber Riemann kann mit dem Fuß parieren zur Ecke. Und diese nachfolgende Ecke von Hofmann köpft Adli dann ins Tor zum 3-0. In der 86. Minute landet eine von Riemann geklärte Flanke bei Arthur, der zu Stanišić passt und dessen Schuss schlägt im kurzen Eck zum 4-0 ein. Und in der 93. Minute passt Hofmann auf Stanišić, der hinter der Kette durch ist, auf Grimaldo querlegt und der muss dann nur noch einschieben zum 5-0. Das heißt, Charlotte, wir haben so ein bisschen das Kontrastprogramm zu dem, was da der BVB bei Mainz 05 gemacht hat. Leverkusen hat sich nicht lumpen lassen, hat das hier souveränst mit 5-0 gewonnen und Bochum kann sich vielleicht höchstens über die Höhe beschweren, wobei ich mir da gar nicht so sicher bin. Es war schon sehr deutlich von Leverkusen, oder?
Ja, absolut. Und würde es Manuel Riemann nicht geben, dann wäre das Spiel auch noch deutlich höher ausgegangen. Und genau, wie du sagst, also es wurde, Xabi Alonso hat auch auf 8 Positionen getauscht. Also auch sehr viele Änderungen, aber bei Leverkusen ist es halt in dieser Saison nicht ganz so wichtig, wer schon in den Top-Spielen, aber insgesamt weniger wichtig, wer auf dem Platz steht, weil dieser Plan einfach konsequent umgesetzt wird. Zum Spiel gehört natürlich aber auch diese rote Karte in der 15. Minute. Ich habe zwischendurch so gedacht, ich hätte es so gern gesehen, wenn es diese rote Karte nicht gegeben hätte, weil Bochum so gut angefangen hat. Mhm. Wieder sehr hoch gepresst, auch gegen Leverkusen machen sie das. War auch ein Heimspiel. Und ja, haben die voll gestresst. Ich glaube, Leverkusen war auch darauf eingestellt, aber sind in der Anfangsviertelstunde kaum nach vorne gekommen. Also haben sich da kaum rauslösen können. Und dann hatte ja Bochum auch noch in der 11. Minute diese Riesenchance durch Hofmann nach einer Ecke, die ja super knapp vorbeigeht. Und ja, nach dieser nach dieser roten Karte für Paslak, dann war es auch irgendwie schon klar. Also es hat dann sehr lange gedauert, muss ich sagen, bis das 1-0 gefallen ist. Aber ja, und auch ja die Art und Weise, wie dann das 1-0 ist auch doof, dass diese Flanke da so frei möglich ist. Ist aber auch ein super Abschluss von Schick, finde ich. Ist gar nicht so einfach aus der Drehung da. Ja, und das Foul von Schlotterbeck an Teller, der hatte ja 2 Minuten vorher, gab es eine ähnliche Situation, wo nicht auf Elfmeter entschieden wurde. War völlig richtig natürlich. Da hat auch irgendwie so ein bisschen die Zustimmung, glaube ich, nicht gepasst. Wittek ist nämlich auch noch dazu zum Zweikampf zwischen zwischen Schlotterbeck und Schick. Und dann war Teller halt auch frei. Aber ja, ist halt eine super blöde Art und Weise. Auch das 3-0 fällt nach einer Ecke durch Adli, der jetzt nicht gerade groß ist. Aber ja, also die Art und Weise, wie man dann auch Tore gefangen hat, finde ich, war super doof. Aber später hat es Stöger im Interview gesagt, dass sie in der Halbzeit gesagt haben, ja komm, Torfeld, das ist scheißegal. Das uns jetzt, wo ich mir dachte,
und das stimmt doch gar nicht.
Ja, das wurde auch in der, schon glaube ich nach dem 2-0 oder 1-0 gesagt, irgendwie in der, von den Kommentatoren, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ja, Torfeld ist ja eigentlich eh egal, wo ich mir dachte, hä, das ist doch überhaupt nicht egal. Also
Union hat minus 26, genau, Bochum genau, hat jetzt ja. minus 29. Die beiden trennen 3 Punkte. Was passiert denn, ja. wenn Union gewinnt und Bochum verliert?
Genau.
Die Punktgleich.
Sie hätten sich vielleicht sogar eine Niederlage erlauben können, hätten sie nicht so hoch verloren, aber ja, also.
Das heißt, sie steigen vielleicht ab, weil sie eine Tabelle nicht lesen können, oder was? ich hatte es nicht mitbekommen, das macht mich ja fassungslos.
Ja.
Weil ich dachte mir noch, wie kann denn das sein, dass ihr jetzt so schlecht verteidigt? Also natürlich Leverkusen stark und so weiter, aber es war doch nicht so, dass Leverkusen dann noch den krassen Druck aufgebaut hat. Direkt nach der roten Karte, bis so, ich würde sagen, bis zum 2-0 und Teile noch der zweiten Hälfte. Leverkusen tiefer Ballbesitz, Bochum am eigenen Strafraum eingeschnürt, haben es nicht mal mehr geschafft, irgendwie Hofmann noch hoch zu positionieren, deswegen Tabsoba, Tag, Kosunu, alle schön nach vorne geschoben. Also Druck, sauschwierig. Da schafft es Leverkusen auch immer, sich Chancen herauszuspielen. Also sehr, sehr viel. Aber dann hat doch Leverkusen irgendwann schon ein bisschen nachgelassen. Und das ist ja kein Zufall. Ich meine, klar, das war eine Ecke vorher, vor dem Konter, der dann die Ecke zum 3-0 vorbereitet. Aber es gab diese Phasen, wo Bochum ein bisschen rauskam. Ich glaube, Leverkusen wollte einfach nur gewinnen. Leverkusen hat dann auch gerne natürlich diese Tore geschossen. Aber Leverkusen hat doch nicht so gespielt, dass die jetzt gesagt haben, boah, wir wollen jetzt aber noch eins und noch eins und noch eins machen. Warum verteidigt das Bochum so? Also
auch das 4-0 von Stanisic, finde ich. Der macht da einen Haken und kann völlig frei zum Abschluss kommen. Also da hat sich Riemann auch zu Recht super aufgeregt. Und ja, teilweise genau stand Bochum etwas höher, aber dann auch so halbherzig, weil sie selbst nicht daran geglaubt haben, dieses Spiel, glaube ich, noch wenigstens zum Ausgleich zu kommen oder so. Ist auch einfach extrem schwer. Aber also ich muss auch sagen, ich war überrascht, dass sie dann teilweise wirklich sehr passiv waren. Auch das 5-0, okay, das fällt ja nach dem Konter. Und krass, dass Stanisic in der 90. da noch so durchzieht und diesen Lauf macht, aber auch da, also stand ja überhaupt nicht so, wie Bochum in den letzten Wochen das eigentlich verteidigt hat, finde ich. Die haben sehr früh aufgegeben, gefühlt.
Ja.
In diesem Spiel und halt auch aufgegeben, das Torverhältnis aufgegeben, sozusagen. Also haben gesagt, ja gut, dann kassieren wir halt heute, hängen wir nicht zu hoch das Spiel und nächste Woche geht's um alles.
Boah, ich kann gar nicht sagen, wie sauer mich das macht. Gott sei Dank habe ich das jetzt erfahren. Das ist ja so, ich meine, dieser ganze Nachmittag war schon einfach auch unglücklich, aber auch selbstverschuldet unglücklich. Die Fans haben wirklich alles getan. Es gab diesen Fanmarsch mit vielen tausend Beteiligten. Die Stimmung war super. Der Anfang des Spiels war ja auch gut. Und dann diese auch wirklich saudumme rote Karte. Es tut mir leid, dass ich es jetzt nochmal so sagen muss. Felix Paslak weiß das natürlich auch. Aber das darf er so nicht machen. Das muss ihm klar sein in der 15. Minute. Wenn das in der 93. Minute ist und es steht nur 0, ja meinetwegen, versuch alles irgendwie, um hier den Gegentreffer zu verhindern. Aber und der tiefe Ball von Tabsoba, der hat sich auch, ey, da war auf 3 Meter schon zu riechen, dieser tiefe Pass. Ja, dass er den
ich glaube, er hat noch zu Ordetz irgendwie gesagt, ja, übernimm du Teller, ich gehe raus.
Ja.
Aber Ordetz hat gesagt, nee, ich gehe raus. Und dann war natürlich Paslak viel zu spät dran. Macht diesen Weg auch nach innen nicht zu. Also den muss er wenigstens irgendwie zukriegen. Und dann ist Teller durch. Okay, dann musst du aber zur Not diesen Rückstand hinnehmen. Aber das niemals, also es war klar, er war der Letzte. Wenn er ihn fault und er hält ihn ja auch, dann läuft er ihm in die Hacken. Also natürlich wollte er den stoppen, aber das kannst du halt nicht machen. Also das ist klar, dass er dafür die rote Karte sieht. Also, und das war halt einfach natürlich spielentscheidend.
Total. Und ich meine, es wäre so oder so auch schwierig geworden, weil man hat gesehen, Leverkusen hat viel rotiert, aber schon interessanter Kontrast zum BVB. BVB rotiert viel und ist nicht mehr wiederzuerkennen und Leverkusen auch rotiert viel und spielt genauso weiter wie immer.
Auch die Frage genau, wie lange Bochum dieses Pressing hätte durchziehen können. Also ist ja auch klassisch, dass Leverkusen vor allem spät die Tore macht, wenn die Gegner müde sind, weil sie sich so viel laufen mussten. Aber ja, trotzdem, man ist halt ärgerlich in so einem Spiel, wo auch bei dieser Heimstärke, die sie haben, wäre da sicher mehr drin gewesen.
Ey, Wahnsinn. Jetzt hat man die schlechtere Tordifferenz als Union. Ich meine, man kann natürlich so argumentieren, dass im Grunde ab dem 2:0 dann die Tordifferenz egal war. Denn wenn die Tordifferenz wichtig wird, dann bedeutet das, man hat verloren. Das heißt, es wird einem noch einen abgezogen und Union ist einem besser. Das heißt, ab dann wäre Union auch vorne gewesen. Insofern vielleicht stimmt es, aber es war bestimmt irgendwie sprachlos.
Ja, total. Also genau, es ist dann egal, ob das 5-0, 6-0 oder sonst was ausgeht hinten raus, weil dann war es irgendwann wirklich wurscht, aber ja, sie standen ja auch extrem tief, dann, ich weiß nicht, ob man dann wenigstens, also ich habe jetzt gedacht, ja, jetzt versucht halt unbedingt dieses nächste Tor zu verhindern. Ja, oder irgendwie noch zu einem zu kommen. Stöger hatte ja sogar noch einen guten Abschluss, sonst war da, glaube ich, nicht so viel.
Mit rechts mehr, den Schuss vorbei.
Genau, der knapp vorbeiging. Es war auch immer der Fokus auf Stöger. Also wenn was über wen geht, dann war es immer Stöger eigentlich. Oder der wurde extrem viel gesucht, wenn sie denn mal den Ball hatten. Ja, aber sonst.
Es geht jetzt dann zu Werder Bremen für Bochum. 3 Punkte Vorsprung hat man vor Union. Direkt absteigen kann man nicht mehr. Das heißt, es geht eh nur noch um die Relegation. Möchte aber trotzdem sagen, alles von dem, was man jetzt hatte, hätte man auch mit Thomas Letsch haben können. Also es hat sich einfach nichts verändert. Also ich kann nur noch mal auf diesen Bochum-Fokus darauf hinweisen, wo ja Philipp Rentsch mir versucht hat zu erklären, warum man sich von Thomas Letsch getrennt hat. Aber ey, na gut, vielleicht habe ich einen Letsch-Crush und komme nicht über ihn hinweg, kann sein. Es geht jetzt dann zu Bremen. Für Leverkusen gibt es noch 3 Pflichtspiele. Heimspiel gegen Augsburg. Da versucht man als erstes Team der Bundesliga-Geschichte ungeschlagen aus der Saison rauszugehen und damit auch Meister zu werden. Und dann wird man im Europa-League-Finale gegen Atalanta und im DFB-Pokal-Finale gegen den 1. FC Kaiserslautern versuchen, als, ich glaube, auch das erste Team Europas in allen Wettbewerben ungeschlagen zu bleiben. Ist möglich, vielleicht noch erwähnenswert, Florian Wirtz hat wieder nicht gespielt, der hat ja auch im Rückspiel des Halbfinals jetzt nicht mehr gespielt, da scheint es wohl wirklich was zu geben, was man definitiv auskurieren muss, hoffen wir mal, dass er das auch tut, steht da noch ein anderes Turnier auch noch an. Aber das wird uns ja dann bestimmt wieder in der Tagesschau verkündet werden, was beim DFB gerade so passiert. Glückwunsch an diese Kommunikationsstrategie. Scheibchenweise sollen jetzt die Fans angefüttert werden mit Informationen bis zur vorläufigen Kaderbekanntgabe am Donnerstag.
Alle rasten aus, wenn sie es in der Tagesschau.
Alle rasten aus, ja.
Die Euphorie.
Meine Theorie dazu, sie haben einfach nur gesehen, dass sie ultra viele Leaks haben beim DFB, weil ja das letzte Mal mit den VfB-Spielern alles bekannt war. Deswegen geben sie es jetzt in Anführungszeichen scheibchenweise raus. Mhm. Also quasi so wie das letzte Mal. Naja, viel Spaß damit, irgendwie Euphorie anzuheizen. Aber das ist ein anderes Thema. An der Stelle machen wir einen kurzen Cut, denn das waren jetzt die Partien, die eigentlich noch so eine richtig große Relevanz hatten, zumindest für das Thema Klassenerhalt oder nicht. Bochum, Mainz, Union, Köln, die Teams, die hängen noch unten drin. Darmstadt ist schon abgestiegen und alle, die über Bochum stehen, die sind jetzt schon gerettet. Heute Abend wird noch der Fokus aufgenommen, genau mit Vertretern dieser 4 Vereine. Und an dieser Stelle möchte ich aber kurz noch ein bisschen Ankündigungen machen, was es sonst noch so gibt im Rasenfunk. Denn, ganz wichtig, der Rasenfunk Royal, er startet logischerweise direkt nach dem 34. Spieltag. Das ist nicht neu. Was aber neu ist, ist, dass die ganzen Sendungen als Einzelsegmente veröffentlicht werden. Das heißt, ihr könnt euch schon drauf freuen. Weiß nicht, ob ich direkt am Sonntag schon was veröffentlichen kann. Ja, wobei, doch, werde ich schon was veröffentlichen können. Also ab Sonntag, nach der Sendung zum 34. Spieltag, geht's hier los. Und das bedeutet aber zweierlei. Zum einen, wenn ihr Input geben wollt, dann müsst ihr jetzt noch ins Forum gehen, mitmachen.rasenfunk.de, denn es geht bam, bam, bam los. Ich glaube, irgendwie in den ersten 3 Tagen werde ich schon mal irgendwie 5 Vereine durchballern, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und es gibt die MVP-Abstimmung. Also ihr könnt abstimmen, wer ist der MVP bei den jeweiligen Teams. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes und aber auch auf mitmachen.rasenfunk.de. macht da gerne mit, auch sehr gerne für die Frauen. Für die Frauen gibt es dasselbe. Zu den Frauen wird auch am heutigen Abend noch eine Sendung erscheinen zum vorletzten Spieltag. Da haben wir zwei ehemalige Spielerinnen mit Sophie Howard, die aktuell bei Leicester spielt, und mit Miriam Shee, die ihr ja auch schon kennt, die früher beim FFC Frankfurt und bei Hoffenheim gespielt hat. Die Sendung lege ich euch jetzt gleich mal ins Ohr, obwohl ich sie noch nicht aufgenommen habe, aber die muss einfach gut werden. Schwerpunkt gibt es zum Abstiegskampf, das habe ich schon gesagt, und auf kiosk.rasenfunk.de könnt ihr uns weiter unterstützen, so wie es ja auch manche schon getan haben. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man den Rasenfunk finanzieren kann. Wir bleiben weiter rein crowdfinanziert, wir sind Paywall-, Werbe- und Sponsorenfrei. Und in dieser Sendung möchte ich mich bedanken bei Matthias, bei Real Orang-Utan Klaus, bei Fräulein Lisa, bei Corby aus Muck, bei meinem Bernheimer aus Soest. Liebe Grüße in die alte Heimat, und bei Bummel Schorsch. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch registriert auf rasenfunk.de/supportersclub. Herzlichen Dank dafür. Und dann habe ich noch zwei Terminhinweise, dann bin ich auch durch, keine Sorge, dann machen wir weiter mit den richtig spannenden Spielen dieses Spieltags. Und zwar gibt es gleich zwei Veranstaltungen in München in dieser Woche, zu denen ich euch herzlich einlade. Direkt am Dienstag, den 14. Mai, ab 18 Uhr, werde ich eine Diskussionsrunde leiten zum Thema Rassismus im Fußball, mit Blick natürlich auch auf die EM. Gäste werden sein Jimmy Hartwig, Tim Frohwein und Shari Ries. Würde mich freuen, wenn ihr kommt. Ist im Stadion der Träume, das ist im Gasteig, der ja gerade umgebaut wird, da als EM-Kulturprogramm. Könnt ihr gerne vorbeischauen, könnt danach auch gerne noch plauschen, also Dienstag, 14. Mai, und am Donnerstag, den 16. Mai, lese ich im Michaeli-Gymnasium aus meinem Buch, und weil die Münchner Lesungen ganz besondere Lesungen waren, also A, waren sie immer alle ausverkauft, und B, habe ich da ja durchrotiert ab der ersten Lesung, dass nichts doppelt gelesen wird, kann ich euch diese Lesung im Michaeli-Gymnasium vielleicht nochmal ans Herz legen, denn das ist jetzt quasi das Standardprogramm, das viele andere Städte auch bekommen haben, das heißt so ein bisschen das Best-of, was ich da lesen werde. Eintritt sind 5,50 Euro, glaube ich, also das sollte hoffentlich erschwinglich sein. Alle Infos dazu gibt es auch in den Shownotes. Und dann gibt es ganz lange keine Veranstaltung mehr, denn dann wird nur noch Royal aufgenommen für mehrere Tage, / Wochen. Wir wollen jetzt weiterblicken auf den Spieltag und kommen jetzt zu Spielen, wo manche Teams vielleicht noch wollten, aber nicht konnten. Ich glaube, so kann man jetzt das nächste charakterisieren. Wir springen in den Freitagabend, Augsburg gegen Stuttgart. Ihr beide habt diese Partie gesehen. Am Ende fällt nur ein Tor, und das fällt ironischerweise, weil es der VfB Stuttgart ist, nach einem langen Pass. Mio schlägt einen langen Pass eben auf Guirassy, der den Ball diagonal hinter der Kette mitnimmt und an Kubek vorbei zum 1-0 ins Tor grätscht. Schraube Leo kommt nicht hinterher und keiner der Augsburger sichert die Tiefe ab. Der erste Kontakt von Guirassy, der ist wirklich Zucker. Danach passiert nicht mehr so arg viel. Silas hat noch eine größere Chance, der VfB kontrolliert das Spiel die ganze Zeit über. Augsburg vergibt damit auch fast die letzte Chance auf Europa. Natürlich haben sie noch Chancen, es ist das Schneckenrennen um Europa, was denkt ihr denn? Aber es war insgesamt dann doch eher ernüchternd. Luis, jetzt ist die Frage, wir bewegen uns hier auf dem Korridor der Bocklosigkeit durch diesen Spieltag oder eben der Frage, wie viel Bock hatten beide Teams? Also der VfB hatte Bock, der will Vizemeister werden, hat aber jetzt auch nicht irgendwie sich ein Füllhorn an Chancen herausgespielt. Augsburg wollte schon, konnte aber nicht besser. Was würdest du sagen?
Ja, da würde ich dir zustimmen. Also auch dieses 0-1 schmeichelt Augsburg schon noch ein bisschen. Ich glaube, wenn man sich die Expected Goals anguckt, dann wäre auf jeden Fall noch ein zweites drin gewesen. Auch wenn man sich die Chancenanzahl der Stuttgarter ansieht, die auch schon in der ersten Halbzeit locker in Führung hätten gehen können. Führig hatte, glaube ich, mehrere Chancen. Undav mit ganz schönen Abschlüssen von der Strafraumkante. Einmal auch Kubek, der nur einen Pfosten klatschen lässt, sonst eigentlich eine gute Partie macht. Also Stuttgart hatte eigentlich die Partie komplett unter Kontrolle. Auch beim Spielstand von 1-0 waren die eigentlich so in sich gesichert, dass sie gar nicht groß aufs 2-0 dringend gehen mussten, weil sie wussten, sie kriegen das so über die Zeit. Trotzdem haben sie immer mal wieder noch nach vorne gearbeitet, aber jetzt auch gegen Ende nicht mehr wirklich großartig nach vorne Akzente gesetzt. Also am Ende ist dann so ein bisschen dahin geplätschert, und man hat auch Augsburg angemerkt, dass jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so die Mittel hatten, dagegen vorzugehen. Sie waren auf jeden Fall stabilisiert im Vergleich zum Dortmund-Spiel. Man hat schon auch gemerkt, dass jetzt Jakic und Jago wieder zurück waren, dass sie jetzt auch wieder auf die Raute umgestellt haben. Gegen Dortmund mit der Dreierkette waren sie jetzt im Nachhinein ja auch nicht 100% zufrieden. Haben da zwar das Zentrum mehr oder weniger meistens dicht gehalten, aber Stuttgart, die spielen da halt einfach konsequent rein. Und wenn du halt vorne so einen Guirassy hast, der hatte, glaube ich, 6 Schlüsselpässe, weil er einfach jedes Mal quer durchs Zentrum, was er mit der halben Augsburger Mannschaft bevölkert ist, kommen und dann steht da so ein Guirassy und lässt die einfach einmal abklatschen, dann ist halt auch schwierig gegen so eine gefestigte Stuttgarter Mannschaft. Also ich glaube, bei Augsburg hat man auch ganz klar gesehen, wo dann irgendwann das Limit ist und dass vielleicht Europa für die Mannschaft nicht unbedingt die beste Idee gewesen wäre. Und so können sie ganz zufrieden sein, dass sie mit dem Abstieg diese Saison dann überhaupt nichts mehr zu tun hatten und zumindest gegen Ende noch ein bisschen nach oben träumen konnten. Aber ich glaube, also nach der Partie jetzt auch, ja, irgendwo ist dann auch Schluss. Also ich würde denen in dem Fall jetzt auf keinen Fall irgendwie den Kampf oder so absprechen, aber war einfach nicht viel mehr drin.
Charlotte, wie siehst du es?
Ja, auch sehr ähnlich. Also ich fand auch dieses oder das System mit der Raute gut, weil sie im letzten Drittel wenig zugelassen haben. Also Stuttgart konnte sich immer so durch die Ketten gut nach vorne spielen und dann wurde es aber hinten ganz eng. Aber es hat ihn auch, also es war im Anlaufen, war es jetzt dann schwierig, finde ich, weil oft war Demirovic ganz alleine vorne, Tietz und Breiter, ja, also es war, das hat nämlich gar nicht funktioniert. Also sie haben gar keinen Druck auf den Ball bekommen, haben es auch nicht groß versucht, auch nicht nach dem Rückstand, also haben sehr tief gestanden, also es war, Stuttgart hatte überhaupt keine Probleme, also wie du es schon sagst, Luis, sie mussten einfach nur so viel machen, also wie es braucht, um halt zu gewinnen, also das war nicht viel, weil Augsburg die überhaupt nicht gefordert hat und halt genau durch diese Raute, finde ich, haben sie, also nach vorne ging gar nichts, also gar nicht irgendwie, dass da Anton oder Ito oder wer auch immer da irgendwie Probleme hatte, das einfach auszuspielen. Also es war, immer wieder war Demirovic ganz alleine vorne und ja.
Ja, und wenn sie auch dann mal eine kurze Umschaltsituation vielleicht hatten, dann ist sie halt auch sofort wieder verpufft, weil sie komplett in Unterzahl waren, weil Stuttgart einfach mit seinem Positionsspiel direkt wieder am Ball war, sich ganz locker die Kugel zurückgeholt hat. Also auch diese, was man sich dann vielleicht so erhofft, dass man dann wenigstens Stuttgart irgendwie mal auskontern kann, war halt gar nicht dabei. Mhm.
Ja, Stuttgart hatte unglaublich schnell wieder den Ball. Also genau, weil sie halt ein gutes Positionsspiel hatten, eben sofort sich den Ball zurückgeholt, weil bei Augsburg auch gar, also die vorne hat voll die Klarheit auch gefehlt oder die Genauigkeit. Also da lief nicht viel zusammen auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, wie viele Torschüsse die am Ende hatten, aber es kann nicht viel gewesen sein.
9 waren es, 4 nach dem 0:1. Und davon, glaube ich, nur einer aufs Tor insgesamt über die komplette Spielzeit. Und das ist mein großes Problem, was ich mit dieser Leistung von Augsburg hatte. Viele Dinge haben schon funktioniert. Zentrum verdichten, mit sehr viel Laufarbeit immer wieder aus dem Zentrum heraus auf die Seite gerückt. Mbabu hat im Grunde Mittelstädt im Pressing ganz, ganz weit vorne schon aufgenommen und da mussten alle anderen rüberschieben, dass es nicht schief geht und so weiter. Und man habe unter der Woche auch viel an Kompaktheit und Aggressivität gearbeitet, hat Jes Torup in der Pressekonferenz danach gesagt. Und das, finde ich, hat man in diesem Teil des Spiels schon gesehen. Aber ich finde dennoch, dass der Matchplan von Augsburg überhaupt nicht darauf ausgerichtet war, was machen wir eigentlich, wenn wir hinten liegen? Und das kann ja gegen Stuttgart passieren. Und ich fand den Matchplan, abgesehen von dieser Sache, die ich jetzt gesagt habe, also quasi eigenes Verteidigen in der eigenen Hälfte, fand ich völlig okay, hat gut funktioniert. Aber ansonsten war der Matchplan absolut verheerend, fand ich. Also wie kannst du denn hohes Pressing spielen mit einer 10, einer Doppelspitze gegen eine Doppel-6? Vor allem, wenn wir ja wissen, dass Stuttgart mit 6 Spielern aufbaut, im 2-4-4 oder wenn Nübel zwischen den Innenverteidigern steht, war es so ein 3-1-3-1-3, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe. Also dann haben sie sogar die Doppel-6 sogar noch aufgelöst, weil sie es sich erlauben konnten. Dann hatten sie oft so 2 Achter noch vorne drin. Vargas war die ganze Zeit in Unterzahl gegen Millot und Stiller. Gegen Millot und Stiller in Unterzahl. Das wäre ja schon gleichzeitig schwierig gegen die beiden aktuell, so wie die spielen. Also dieser Pressingplan war hundsmiserabel schlecht. Es tut mir leid. Vor allem, weil Sebastian Hoeneß dann danach auch noch in der Pressekonferenz sagt, ja, wir wissen ja, dass sie gerne aus der Raute pressen und dass wir dann über die Doppel-6 das auslösen können. Ja, natürlich. Klar könnt ihr das, weil A, ihr seid Stuttgart, ihr löst sowieso die ganze Zeit gerade alles über die Doppel-6 super auf und B, ihr seid in fucking Überzahl im Zentrum und dann mussten sie die ganze Zeit sich wieder fallen lassen und hätte Stuttgart hier aufs Gaspedal gedrückt, hätten die viel deutlicher gewonnen. Ich fand, dass der VfB hat das sehr, sehr gut gemacht und ich will jetzt die nicht in das Team der Bocklosen reinschieben an diesem Spieltag, das definitiv nicht, aber hätten die richtig Bock gehabt, hätten die hier Augsburg so ausgezogen wie im Hinspiel. Und da muss ich sagen, also wie gesagt, ein Teil des Matchplans hat schon funktioniert, aber dieses Pressing überhaupt gar nicht und das war mit Ansage. In den ersten 5 Minuten dachte ich mir noch so, naja, das werden die ja nicht so weitermachen. Aber sie haben es halt so weitergemacht und trotzdem hatten sie keine Ballgewinne, sie hatten keine Konter, sie hatten 23% Ballbesitz. Also Augsburg fand ich, klar, du kannst gegen Stuttgart verlieren, aber das war so naiv und ich bin total gespannt, welche Lehren jetzt Torup aus diesem Spiel zieht, weil dass man jetzt zweimal in dieser Saison so deutlich unterlegen war gegen Stuttgart und im zweiten Spiel, finde ich, auch noch einfach ins offene Messer läuft, weil man etwas versucht durchzuführen, was nicht funktionieren kann. Das hätte ja nicht mehr auf dem Papier funktionieren können, was die gemacht haben. Also, also mir hat das richtig wehgetan, ehrlich gesagt. Ich dachte mir, was ist denn mit meinem Jetzt los? So eine gute Torup-Tabelle gab es zwischendurch und dann lässt er sich da so ausziehen von Stuttgart. Fand ich
krass. Er hat auch vorher, glaube ich, das irgendwie so beschrieben, wie das so in den letzten Wochen war, so von wegen, ja, ging es viel um Klassenerhalt, dann haben wir den aber frühzeitig gesichert, das war so wichtig, weil wir jetzt noch so schwierige Spiele haben und ja, jetzt plötzlich Europapokal, aber es war viel wichtiger, diesen Abstieg zu sichern und so haben die auch gespielt dann, finde ich. Also,
ja,
die haben jetzt nicht so gedacht,
klar,
boah, vielleicht holen wir heute noch was und dann ist der Europapokal noch möglich. Ist er ja theoretisch immer noch, aber ja, also es war nach vorne was überhaupt nichts. Und wie du schon sagst, hätte Stuttgart das noch mehr, also drauf angelegt, hätten die auch noch ein paar Dinger machen können. Also trotzdem haben sie es gut gemacht, aber ich fand es auch, und das meine ich nämlich eben, ja, Heimspiel, letztes Spiel im eigenen Stadion und dann so ein Auftritt finde ich dann schon immer, also die Fans werden sich nicht drüber gefreut haben. Ja.
Ja, würde ich zustimmen. Und wie gesagt, Stuttgart hat ein super Spiel gemacht. Stuttgart hätte aber auch noch höher gewinnen können und ich hatte schon auch in einzelnen Szenen auch das Gefühl, also Mittelstädt und Führich zum Beispiel waren nicht so der Faktor in der Partie. Mittelstädt wurde ja dann auch ausgewechselt in der, weiß gerade gar nicht, Führich wurde natürlich ausgewechselt, Entschuldigung.
71.
Deswegen, genau, in der 71. Song nicht so die Rolle gespielt. Silas hat wieder ganz gut gespielt, aber Sterju hatte auch so seine Momente.
Undav fand ich sehr gut als Verbindungsspieler, muss ich sagen.
Undav und Gerassi sind halt Wahnsinn, deswegen gewinnen sie ja dieses Spiel auch, aber der VfB hätte ansonsten das Tor irgendwie anders erzielt. Also da war auch, also ist natürlich ironisch, dass es so ein langer Pass ist hinter die Kette, der dann das Tor macht, nachdem du die ganze Zeit im Zentrum eigentlich alles relativ dicht ist. Aber ihr habt es ja auch beschrieben, also Gerassi hatte ja trotzdem seine Momente im Zentrum, obwohl da alles dicht hätte sein sollen. Also das war, beim VfB siehst du, na, die können halt auf einer halben Rille jetzt zu 70 Punkten kommen in dieser Saison, was ja irre ist. Jetzt kommt noch ein Heimspiel gegen Gladbach, also gibt jetzt wenig Gründe davon auszugehen, dass der VfB nicht mit 73 Punkten aus dieser Saison rausgeht. Sorry an alle Gladbach-Fans, aber alle, die ich kenne, sehen es ganz genauso. Und Augsburg wird jetzt noch in Leverkusen spielen und wenn Augsburg da ähnlich vom Matchplan her versucht, diese ungeschlagene Serie von Leverkusen zu durchbrechen, also dann kannst du ja ab der, also das ist ja, es ist mir leid. Ja, ich will es jetzt auch nicht größer machen, als es ist, weil Augsburg kann nichts mehr passieren, aber dieser Matchplan. Ich bitte, meldet euch bei mir, Jes Torup oder wer auch immer aus dem Trainerteam von Augsburg, erklärt es mir. Ich check's nicht, ich check's nicht. Und was wolltet ihr vor allem in Rückstand machen? Was? Wie wolltet ihr Chancen erzielen?
Wollten sie nicht.
Ja, hohes Pressing bei gegnerischem Abstoß. Mit einer 10 gegen eine Doppel-6.
Ja. What?
So.
Ich möchte auch noch eine Szene noch da hervorheben, nämlich in der 2. Minute direkt, wo einfach von Nübel raus über Mittelstädt, über Führich, über Stiller, die da über die linke Seite komplett durchbrechen, über 4 Positionen, und plötzlich frei vom Tor stehen, wo dann Stiller noch die Flanke bringt. Vor allen Dingen Angelo Stiller, der dann den Flügellauf macht als Sechser. den hätte ich mir in Hoffenheim auch nicht erträumen lassen. Und war sehr schön herausgespielt. Also den hätte man, wäre es ein Tor geworden, hätte man es einrahmen können, aber auch einfach schlecht, wie Augsburg da im Pressing anläuft.
Und er hatte richtig viel Zeit bei der Flanke und hat sie dann sogar noch mit Unterschnitt geschlagen. Deswegen sollte Angelo Stiller keine Flanken schlagen.
Tja. trotzdem Lieblingsspieler von Sebastian Hoeneß. Ja, aber jetzt noch der Vollständigkeit halber, 22. Saisonsieg ist jetzt, glaube ich, Vereinsrekord bei Stuttgart. Also in dieser Rekordsaison nächste Bestmarke.
Aber wirklich, also
VfB. In der Meistersaison haben sie dann auch weniger Punkte gehabt, als sie jetzt hätten, wenn sie gegen Gladbach gewinnen, ne?
Genau, also sie können jetzt quasi das Ergebnis der Meistersaison toppen. Also ja, wie gesagt, VfB ja super, aber man hatte das Gefühl, trotzdem so ein bisschen auf 80% Auslastung reicht dann eben für dieses Augsburg. Nicht auf 80% Auslastung, sondern durchaus auf 100 waren Freiburg und Heidenheim. Also die beiden kommen jetzt zwar spät in dieser Sendung, damit will ich aber nicht sagen, die beiden hatten keinen Bock auf diesen Spieltag. Ich glaube im Gegenteil, beide hatten extrem Lust, vor allem natürlich der SC Freiburg, das letzte Heimspiel von Christian Streich erfolgreich zu gestalten. Das hat man auch gesehen, Gregoritsch schießt knapp am Tor vorbei, später platziert dann Gimba einen Schuss nicht gut und in der 29. Minute ist es dann soweit. Eggestein chippt den Ball auf Scholloy, der ihn noch erläuft und auf Günther passt. Der flankt nach innen und findet Doan, der Föhrenbach davon gelaufen ist und per Kopfball zum 1:0 trifft. Aber diese Führung für den SC Freiburg, die wirklich so ein bisschen erlösend wirkte im Stadion, zumindest kam es am TV so rüber, die hält nur 9 Minuten. In der 38. Minute geht Sesser mit einer tollen Bewegung an Höfler vorbei und kann aus zentraler Position schießen. Er trifft zum 1:1 ins linke untere Eck. Das Zentrum ist offen nach einer simplen Körpertäuschung. Vorher gab es einen Pass von Dingschi, vom Flügel kommt nach innen. Keitel geht nicht auf Sesser, Gulde war aus seiner Position herausgezogen. Also man muss es so sagen, ein simpler Abwehrfehler, der da natürlich dann Sessa muss noch die gute Körpertäuschung machen, aber dieses Tor fällt viel zu leicht und das ist durchaus auch stellvertretend für die Saison des SCs. Spätler vereitet, dann Kübler, einen Konter in Unterzahl, Meinker lenkt einen Freistoß an den eigenen Pfosten und Müller pariert super gegen Gregoritsch. Gulde muss nach 57 Minuten verletzt raus, Grifo trifft mit einem Distanzschuss nur die Latte, Maloney kommt zurück bei Heidenheim, Müller kommt super raus gegen Grifo und der übersieht den Rückraum danach, hätte er noch passen können. Teuerkauf gerät Stoan klasse ab, Schorleu verzieht ganz knapp, Höhler kommt und köpft knapp am Tor vorbei, Keitel schießt knapp am Tor vorbei. Und dann ist auch das Spiel vorbei und es endet mit einem 1:1. Und danach beginnt dann das, was mindestens genauso wichtig war wie das Spiel, Charlotte, nämlich die Verabschiedung von Patrick Beier und von Christian Streich. Und vielleicht auch zu Recht sind das dann eigentlich die eigentlichen Bilder des Spiels, weil es war nicht so, dass es vorher Freiburg nicht passiert hätte. Ich habe ja auch all die Chancen vorgelesen. Heidenheim hat aber gut dagegen gehalten und dennoch war aber das, was dann danach kam, fast größer als diese eigentliche Partie. Zumindest wirkte es so, oder?
Ja, absolut. Also es ging natürlich viel vorher schon darum. In der Pressekonferenz danach ging es eigentlich bei den beiden Trainern, oder zumindest bei Frank Schmidt, viel um Christian Streich. Ja, sehr emotional gewesen nach Abpfiff natürlich. Außer ich glaube, der Einzige, dem es einfach viel um dieses Spiel an sich ging, war Christian Streich. Also der hat auch alles so von sich, also das Erste, was er sagte bei seiner Rede am Ende, war erstmal Heidenheim zu dem Unentschieden zu gratulieren, ja. Und zu sagen, dass sie, wenn sie gegen wen hier hätten keinen Sieg holen wollen, dann ist es Heidenheim, oder zumindest Streich sieht es so. Er wurde dann auch bei der Pressekonferenz gefragt, ja, was ging ihnen durch den Kopf, als sie da auf der Bank saßen oder die Ehrenrunde gedreht haben, und dann war es nur, ja, wie wir dieses Spiel nicht gewinnen konnten, sonst ging mir eigentlich nichts durch den Kopf. Weil der schon noch darauf brennt, glaube ich, diesen Europapokal für Freiburg irgendwie auch klar zu machen oder halt auch einfach Siege zu holen. Ich meine, der ist auch ein ehrgeiziger Mensch. Ja, und super bitter, dass Freiburg das nicht gewonnen hat, weil sie die zweite Halbzeit natürlich komplett dominiert haben. Heidenheim hat keinen Schuss mehr abgegeben. Erste Halbzeit ging voll in Ordnung mit dem 1:1, würde ich sagen, aber zweite Halbzeit, ja, und es ist halt schon das zweite Heimspiel, was Freiburg trotz Dominanz halt nicht gewinnt. Und ja, natürlich Wahnsinn, dass sie trotzdem noch um Europa da mitspielen. Aber ja, also man hat Freiburg zum Beispiel angesehen, dass sie unbedingt diesen Sieg holen wollten für Christian Streich. Der ist auch völlig ausgeflippt in den Schlussminuten und hat ihn nach vorne geschrien und war dann natürlich ganz ruhig, als dann abgepfiffen wurde. Aber ja, super emotional, glaube ich, da wäre ich gerne im Stadion gewesen, auf jeden Fall. Auch von den Heidenheimern. Also ob das die Mannschaft war, die sich komplett die Rede von Christian Streich noch angehört hat, oder auch die Fans, die mit den Bannern sich nochmal bedankt haben bei Streich. Also es waren echt, ja, schon sehr eindrücklich. Also man kann nur dieses Spiel geguckt haben und weiß, was der für diesen Verein getan hat und was der für die bedeutet und wie schade es ist, dass er jetzt aufhört, ja.
Ja. Also, du hast es ja schon gesagt, zweite Hälfte 13-0 Schüsse für Freiburg, eben Grifo. Also, wenn er da im Rückraum den Mitspieler sieht, dann geht das vielleicht auch 2-1 aus. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch Heidenheim halt in all seiner Heidenheimartigkeit, und das ist jetzt ausschließlich positiv gemeint, wie Föhrenbach da noch Doan, glaube ich, abgrätscht in der einen Szene in der 74. Minute. Das ist halt einfach Heidenheim. Heidenheim hat wenig nach vorne gebracht, das muss man schon sagen. Also kein Schuss in der zweiten Hälfte. Insgesamt waren es nur 8. Dingchi hatte jetzt an seiner neuen Wirkungsstätte nicht den besten Tag, hatte kaum gute Aktionen, wurde dann auch ausgewechselt. Am Anfang hatte Heidenheim ein bisschen Probleme mit dem Anlaufen von Freiburg. Die sind im 4-4-2 relativ aggressiv angelaufen. Dann hat sich aber halt Heidenheim super darauf eingestellt. Also das ist halt auch eine Stärke, die eben auch Teil dieses Klassenerhalts ist bei Heidenheim, beziehungsweise es ging ja auch für Heidenheim um Europa, ist auch noch alles drin. Also sollte Leverkusen den DFB-Pokal holen, dann würde ja Rang 8 reichen. Und da hat Heidenheim noch 3 Punkte Rückstand, denn Freiburg liegt jetzt auf diesem Rang 8. Aber dennoch war eigentlich die beste Leistung hat auch Heidenheim letztlich nach Schlusspfiff gezeigt. Also du hast es ja schon gesagt, sowohl die Fans als auch eben die ganzen Spieler, die Trainer. Und dann diese Verabschiedung von Christian Streich mit seiner Rede, auch Patrick Beier vorher, der einfach fantastisch den richtigen Ton getroffen hat. Christian Streich, der dann später von einem, es kommt ein Flitzer, der wird von 5 Menschen umgetackelt, und Christian Streich geht hin und sagt, ey, lass den mal in Ruhe, hat ihm erstmal aufgeholfen, hat ihn umarmt, hat ihm einen Gruß auf die Wange gegeben, weil er einfach völlig emotional war, und dieser Flitzer wollte nur zu Christian Streich und ihn umarmen. Und also das war schon, fand ich auch gut von Sky, muss ich sagen, dass die da dann ohne Werbeunterbrechung, The Zone hätte es nicht ohne mindestens einen Hinweis auf die Fanzone hinbekommen, ich sag's euch, da drauf geblieben ist und das komplett gezeigt hat. War schon ein besonderer Moment, dieser Abschied von Christian Streich,
muss man sagen. Ja, absolut. Ja.
Ich fand es auch schön, wie die Fans dann nie mehr zweite Liga angestimmt haben, als Patrick Beier meinte, dass er gerne weiterhin die realistische Erwartungshaltung hochhalten möchte. Ja. Und Most Freiburg Thing to Do, einfach eben der pro Meilenstein in der Karriere eine Flasche Wein zum passenden Jahrgang zu schenken. Also war alles in allem wirklich eine runde Angelegenheit. Auch Kudos an Sky. Ich glaube, im Forum wurde das als Unsung Hero nominiert. Kann man auch nochmal als Honorable Mention erwähnen. Bei The Zone hätten wir dann vielleicht die Frage, wer der EM-Held wird, präsentiert von irgendeiner Biermarke einen Monat vor der EM. Beim Spiel Hoffenheim gegen Darmstadt.
Ja, beim Spiel Hoffenheim gegen Darmstadt. Wer rockt die EM, stimmt jetzt ab in der Fanzone. Und jetzt, ich meine, da reden wir ja gleich noch drüber, aber Hoffenheim hat es mit den 5 Toren in der ersten Hälfte auch wirklich schwierig gemacht, die 14,5 Minuten Werbung noch unterzubringen. Da war dann das zweite Segment mit Elmar Pauke auch nur noch hier in der Fanzone, könnt ihr abstimmen. Und jetzt geht's gleich weiter mit der zweiten Hälfte. Man dachte sich so, ja, danke dafür. Dafür habe ich den Fernseher wieder entmutet. Naja, man hätte es besser wissen müssen. Aber das ist ein anderes Thema. Charlotte, ich weiß ja, dass du auch Freiburg nahestehst. Wir haben uns damals auf der Lesung in Freiburg kennengelernt, Hast du noch irgendwelche Worte zur Saison? Ich meine, man ist jetzt auf Rang 8 abgerutscht, wegen eben des Siegs von Hoffenheim. Über den werden wir gleich noch sprechen als nächste Partie. Dennoch natürlich, ja, also das Emotionale überwiegt an diesem Spieltag, glaube ich.
Ja, absolut. Ja, auch wenn Streich das nicht so richtig zulassen wollte. Mhm. Oder er immer sagt, ich habe mich in den letzten Wochen schon darauf vorbereitet. Bei der Ehrenrunde ist mir auch nichts mehr durch den Kopf gegangen. Also der brennt einfach nur noch darauf, jetzt fußballerisch noch zu einem guten Abschluss zu bringen. Und es wäre eigentlich einfach schade, wenn sie diesen Europapokal verpassen, weil die auch ja eine tolle Leistung gerade in der Europa League gezeigt haben und da weit gekommen sind. Was sich halt so durchzieht, ist halt auch diese verletzten Geschichte. Ne? Jetzt fällt so ein Gulde, fällt auch noch aus. Also die haben ja da eine Abwehr, also ein Keitel spielt ja ständig als Innenverteidiger und macht es ja auch gut. Aber ja, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Saison. auch bei der Abschiedsrede, über den man gar nicht mehr spricht, natürlich ist Kofi Kiré, den ich eigentlich einen richtig guten Spieler finde, den ich oft hier bei St. Pauli gesehen habe. Ich bin gespannt auch, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Das ist eine Riesenaufgabe für Julian Schuster natürlich. Aber ja, also ich glaube auch, es muss jetzt eigentlich nochmal mit einem Sieg, so traurig es für Union wäre, aber mit einem Sieg enden, weil das was anderes hat halt jetzt, also Freiburg muss das jetzt noch mit einem Dreier für Streich zu Ende bringen und dann sich da qualifizieren für Europa, weil ja, sonst wäre es unterm Strich zu wenig, trotz allem, dass sie diese verletzten Misere haben und man kann ihnen ja auch wirklich die Motivation nicht absprechen, sie spielen es gut, sie haben es gegen Heidenheim ja jetzt auch super gespielt, ja, und dann ja, bleibt halt erstmal eine große Lücke, aber das wird Freiburg auffangen, da bin ich mir sicher.
Ja.
Nicht allein Julian Schuster oder ja, aber ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, weil Streich natürlich nicht nur fußballerisch, also der hat ja an diesen ganzen Verein gewirkt, auch sein ganzes Auftreten. Allein diese Geschichte mit Atubolu, der immer wieder kritisiert wurde und Streich jedes Mal einfach nur gesagt, nee, ist Freiburger Weg und jetzt lass den mal in Ruhe und dann war auch Ruhe irgendwie. Also nur so als Beispiel, aber ja,
der hat schon. Ja. Also das stimmt schon und irgendwie würde man, wenn man jetzt nicht Hoffenheim-Fan ist, Louis Freiburg das gönnen, dass man sich irgendwie zumindest den 7. Platz vielleicht zurückholen oder den 8. dann behalten. Aktuell reicht ja auch der 7. nur für die Conference League, aber wenn eben Leverkusen das DFB-Pokalfinale gewinnen sollte, dann wird es ja dann zum Europa-League-Platz. Ich glaube aber schon, dass Playoffs für die Conference League, und das wäre ja ein 8. Platz, plus neuem Trainer, das könnte schon fordernd werden. Also das sollte nicht komplett untergehen. Da weiß ich gar nicht, ob man sich das wünschen sollte als Freiburg-Fan, auch wenn es natürlich schwierig ist, irgendwie auf den Europapokal zu verzichten, das weiß ich schon. Und dann aber, weil du es auch nochmal kurz angedeutet hast, also Jannik Keitel, er tut alles, um in der Innenverteidigung da gut auszusehen, aber das 1:1 fällt halt auch wegen ihm. Also
ja,
er deckt halt weiter Sessa. er geht nicht auf Sessa, sondern er deckt, wen hat er? Es gab noch einen zweiten Spieler, den hat er abdecken wollen. Er hatte Angst, dass quasi der Querpass kommt. Deswegen geht er nicht in die Schussbahn von Sessa. Ja, genau. Ja. Also,
ja, das ist natürlich ein kapitaler Fehler. Also kannst du nicht machen, Kübler ist ja noch hinter ihm. Aber ja, so insgesamt hat das dafür, dass er eigentlich kein Innenverteidiger ist, hat es schon in Ordnung gemacht. Aber ja, klar, über den Kader, also muss man auch gucken, wie Freiburg sich jetzt dann im Sommer verstärkt, weil das haben sie ja in der letzten Sommerpause haben sie da jetzt nicht groß nachgelegt, beziehungsweise, also ja, und wenn man Europa League spielt, dann oder was heißt, also generell Europa und diese Doppelbelastung hat mit einem neuen Trainer, hast du schon recht, also das muss man auch erstmal gewuppt bekommen, also da wird es natürlich erstmal wieder darum gehen, auf jeden Fall frühzeitig einen Klassenerhalt zu sichern und
nie mehr zweite Liga. Das wird das Motto sein für beide Teams jetzt beim Spiel an der Alten Försterei zwischen Union und den SC Freiburg. Das ist auf jeden Fall eins der brisantesten Duelle des nächsten Wochenendes und zwar für beide Teams. Ähnlich brisant, aber vor allem für Köln wird es jetzt dann im nächsten Spiel von Heidenheim. Da kommt eben genau jener FC Heidenheim. Wie gesagt, soll es hier nicht untergehen, hätte auch noch die Chance mit einem Sieg, sich diesen Rang 8 zu krallen. 3 Punkte Rückstand sind es aktuell und man hat das bessere Torverhältnis als der SC Freiburg. Aber dennoch kommt man da natürlich aus komplett verschiedenen Denkrichtungen in diesen letzten Spieltag. Und verschiedene Denkrichtungen, die hatten auch Darmstadt 98 und die TSG aus Hoffenheim. Und damit sind wir jetzt bei einem weiteren Team, was komplett gar nichts mehr gezeigt hat an diesem 33. Spieltag. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, das irgendwie schön zu reden. Denn was da passiert ist in Darmstadt, ich lese euch jetzt einfach die Torentstehung vor und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wisst ihr eigentlich alles, was man zu diesem Spiel wissen muss. Luise und ich werden dann direkt einfach ins nächste Segment übergeben. In der 2. Minute, nach etwas mehr als 120 Sekunden, steht schon 1:0 für die TSG. Grilic, das hätte niemand erwarten können, schlägt einen langen Ball auf Bebu, der geht an Brunst vorbei, der wieder im Tor starten durfte. und trifft zum 1:0. In der 6. Minute ist Bayer nach einem tiefen Pass durch und trifft zum 2:0. Zunächst zählt dieser Treffer wegen Abseits nicht, aber nach VAR-Review dann doch. 2:0 nach 6 Minuten. In der 22. Minute nimmt Kaderjabek einen langen Pass auf dem rechten Flügel mit der Brust an, geht an Nürnberger vorbei und trifft aus sehr spitzem Winkel ausrutschend zum 3:0. Wieder hatte Grilic den Pass geschlagen, also es scheint mir irgendwie so zu sein, als würde der das häufiger machen. Verrückt. Hätte man nicht mit rechnen können. In der 26. Minute gibt es eine Darmstädter Ecke und Kramaric holt im Konter daraus dann eine Ecke für Hoffenheim heraus. Die schlägt er auf Kabak und der trifft zum 4:0 nach 26 Minuten. Und nach 44 Minuten behauptet Baumann im Pressing den Ball gut. Kramaric kann aufdrehen und auf Bebu im Zehnerraum passen. Der kann auch aufdrehen und kann auf Bayer stecken. Der steht damit alleine vor Brunst und erzielt das 5:0. Und das ist der Halbzeitstand. Danach gibt es zwei geblockte Schüsse für Darmstadt, aber jeder, der hoffte, hier ändert sich noch etwas fundamental, der wurde dann in der 51. Minute Lügen gestraft. Nach einem Einwurf von links bekommt Kramaric einen gechippten Ball, den ihm im Strafraum Bebu vom Fuß klaut und das 6:0 erzielt. Wieder musste keiner von beiden hat auch nur geschwitzt bei dieser Aktion. In der 92. Minute gibt es dann ein viel umjubeltes 1:6 von Seidel nach einem tiefen Pass, weil er aber den Fuß auf Kopfhöhe des von Akpo Buma hat, der zwar den Kopf weit unten hat, aber so ist es. Wird auch nicht getroffen von Seidel, egal. Auf dem Feld wurde entschieden, dieser Treffer darf nicht zählen deshalb und deshalb ist es dann vielleicht auch korrekt, ihn stehen zu lassen. Andersrum hätte der Treffer gezählt, hätte man ihn wahrscheinlich auch stehen lassen. Es ist dann letztlich egal. Die Laola wird komischerweise vom Gästeblock die ganze Zeit unterbrochen, die durchs Stadion geht. Sie ist aber natürlich nur noch ironisch gemeint, denn Luis, dieser Auftritt von Darmstadt 98, Thorsten Lieberknecht hat es ja danach auch gesagt, wir haben gespielt wie ein Absteiger, wir haben gezeigt, warum wir verdient absteigen. 82 Gegentreffer und diese 6, die da gegen Hoffenheim dazugekommen sind, geben ihm sehr deutlich recht. Was war mit Darmstadt los? Oder war die TSG so drückend überlegen?
Also so sehr ich mich natürlich freue, endlich mal wieder was Positives über die TSG sagen zu dürfen, war natürlich Darmstadt schon echt schlecht. Also die haben absolut überhaupt keinen Zugriff auf irgendwen bekommen. Die standen hinten furchtbar schlecht gestaffelt. Bei jedem weiten Ball hat irgendwer das Abseits aufgehoben. Es gab ja sogar noch einen Abseitstreffer von Hoffenheim, der auch hauchzart war. Stimmt. Der dann zu Recht aberkannt wurde, wo man auch wieder dachte, so wie kann es denn sein, dass der dann wieder so blank durch ist. Und dann haben sie zur Halbzeit auf Viererkette umgestellt, um dann im Zentrum ein bisschen mehr Zugriff zu bekommen, weil Prömel und Stachter eigentlich auch gemacht haben, was sie wollen. Aber auch das hat jetzt nur bedingt geholfen. Ich glaube, die erste Hoffenheimer Torchance, die nicht in einem Tor geendet ist, war in der 65. Minute. Vorher, ich glaube, zur Halbzeit gab es 6 Schüsse. Einer war neben das Tor und der Rest war alles im Tor. Also es war schon ein eindeutiges Spiel. Und es spricht auch Bände, dass Matarazzo nach dem Spiel sagt, ja, er wusste ganz genau, dass es jetzt hier helfen könnte, die Tordifferenz noch auf Frankfurt aufzuholen und er eigentlich unbedingt noch auf 7:0 gehen wollte, weil es 7:0 bedeutet hätte, wenn Frankfurt nächste Woche verliert, dann reicht Hoffenheim auch einfach ein Sieg und sie sind vielleicht sogar in der Champions League, wenn Dortmund Champions League gewinnt, was auch an Absurdität nicht zu überbieten ist. Ja. Aber alles in allem, also klar, für mich ein gutes Spiel, ausnahmsweise mal, aber was Darmstadt da gemacht hat, ja, ich glaube, Lieberknecht hat schon alles gesagt, damit, dass man dann schon sieht, warum sie absteigen. Und ich glaube, hätten sie jedes Spiel so bestritten, dann wäre das schon deutlich früher vorbei gewesen.
Ja. Und das eigentlich Absurde ist, eigentlich hat das 5-2-3 von Darmstadt ganz gut funktioniert, hat die Absicherung der Tiefe nicht. Und das war aber halt das, was ich mich gefragt habe. Also du läufst mit 3 Leuten an. Völlig okay, macht Darmstadt häufiger und du spielst ja auch gegen eine Dreierkette. Aber wie kann man denn Grilic so oft einen offenen Pass lassen? Das ist doch der eine, den du aus dem Spielaufbau nehmen musst. Also Kabak und Akpo Buma, die tun dir doch nichts. Also das ist, das und das hat mich wirklich fassungslos gemacht. Deswegen habe ich es jetzt auch im Spielfilm so ironisch anmoderiert, weil das ist doch wirklich die eine Sache, die du verhindern musst im Aufbau von Hoffenheim, dass er den langen Ball schlägt und dann das zweite, was du verhindern musst, ist, dass sie zwischen den Linien aufdrehen können und über die Flügel hinter deine Kette kommen. Ja.
Ich finde, vor allen Dingen, wenn man sich mal die letzten Spiele von Hoffenheim anguckt, was auch Matarazzo nochmal auf der PK angesprochen hat, die größten Probleme, die Hoffenheim so mit dem eigenen Ballbesitz hatte, war erstmal aus dem eigenen Drittel rauszukommen. Und da hatten sie diesmal einfach überhaupt keine Probleme, weil Darmstadt es ihnen so einfach gemacht hat. Also andererseits muss man natürlich auch lobend erwähnen, wie konsequent sie sich dann einfach durch die Linien durchgespielt haben. Also beim 4-0, das geht dann über drei, vier Stationen von Baumann, der da ganz lässig den Ball nur noch einmal beim Gegenspieler überlupft und dann geht es über, jeder dreht einmal auf, nimmt den nächsten mit, komplett vertikal und plötzlich stehen sie blank vom gegnerischen Tor. Also das haben sie schon auch echt gut gemacht. Auch das Personal war ja nicht verändert im Vergleich zum Leipzig-Spiel, aber sie haben eben auf 3-4-3 umgestellt und auch das hat halt perfekt funktioniert, weil Darmstadt diese Halbräume jedes Mal offen gelassen hat und sie jedes Mal über die Flügel durchkam. Kader Žabek stand keine Ahnung wie oft da auf der Grundlinie, dass er dann das Tor da aus spitzen Winkel macht, ist dann auch kein Zufall mehr. Auch wenn selbst die Kamera ja überrascht war, dass der Ball drin war. Die hat ja schon wo ganz anders hingeschwenkt, weil sie dachte, es wird eine Flanke und plötzlich landet das Ding am Innenpfosten und DAZN, die natürlich keinen Kommentator vor Ort hatten, sondern alles aus Ismaning gemacht haben, mussten erst selber mal gucken, wie das Tor überhaupt gefallen ist. Also alles in allem, Hoffenheim hat es echt konsequent und gut gemacht und hat auch nicht nachgelassen, wo man jetzt auch mal, gerade bei Hoffenheim, die ja nicht immer mit 100% Einsatz glänzen, diesmal einfach sagen muss, die haben jetzt langsam mal kapiert, um was es geht und die wissen ganz genau, was sie noch erreichen können, auch wenn es vielleicht ein bisschen lange gedauert hat, um das zu verstehen, aber da war es echt eine gute Partie von vorne bis hinten. Sie haben durchgezogen, dass dieser Schönheitsfehler mit dem 1-6, was meiner Meinung nach schon hätte zählen können, dann zum Glück für Oliver Baumann ausbleibt, finde ich auch ganz schön, weil man hat ja jetzt seit dem 5. Spieltag nicht einmal mehr 0 gespielt. Stimmt. Und auch davor nicht einmal 0 gespielt. Also es war jetzt das 2-0 Spiel in der ganzen Saison. Zusätzlich noch höchster Bundesliga-Sieg, also geteilt mit, es gab schon mal ein 6-0 gegen Köln, aber auswärts gab es keinen höheren. Und alles in allem gelungener Nachmittag für alle, die es mit Hoffenheim halten. Und es war ja sogar durch die kurze Distanz und den nicht ganz so großen Gästeblock mal ein komplett voller Gästeblock, der dann auch als einziger am Ende zu hören war, gibt es ja auch nicht so oft aus meiner Perspektive. Also gelungener Nachmittag für mich. Auch wenn ich damit wahrscheinlich ziemlich allein dastehe, aber kann man auch mal sich so zu Gemüte führen, war ein ganz gutes Spiel aus meiner Perspektive. Jetzt geht es natürlich nochmal gegen Bayern, gegen die meiner Meinung nach natürlich ein Sieg nicht unmöglich ist, gerade weil es für Bayern um nichts mehr geht. Und wenn dann Leipzig noch mitspielen sollte, woran ich aber so leise Zweifel hätte, dann könnte man sogar noch eventuell in die Champions League einziehen, was, wie gesagt, komplett absurd ist, mit am Ende dann womöglich 46 Punkten, aber so ist es in der Bundesliga in diesem Jahr.
Ja, so ist es in der Bundesliga dieses Jahr. Ja, interessant, dass sowohl die Männer als auch die Frauen von Hoffenheim ihr letztes Spiel gegen Bayern haben und beide auch zu Hause. Bei den Frauen gibt es dann die Schalenübergabe für die Frauen des FC Bayern dann in Hoffenheim. Interessante Ansetzung, ist aber auch zwei Tage voneinander getrennt, also kann man jetzt nicht irgendwie miteinander verbinden. Also das, was du gesagt hast mit dem 3-4-3, das ist natürlich schon nochmal herausstellenswert, weil zwei Dinge daran interessant waren. Zum einen, wie breit die Doppel-6 stand. Also die drei standen ganz normal und dann Stach und Prömel, die standen, du hast es ja schon gesagt, immer in den Halbräumen. Und weil eben Darmstadt im 5-2-3 angelaufen ist, gab es da auch tendenziell Raum. Man hätte es immer quasi noch so je nach Ballposition mit dem Deckungsschatten lösen können. Aber da hatten Honsack, Willemsson und Skarke jetzt nicht so wirklich Interesse dran. Und dann hat man, glaube ich, noch einen Mangel ausgenutzt, den Darmstadt schon in mehreren Spielen gezeigt hat, nämlich, wenn sie gegen eine Fünferkette spielen, dann schieben die Außenverteidiger nicht hoch, sondern sie lassen meistens ein bisschen zurückhaltender und deswegen konnten Kader Žabek und Boeter da immer wieder mit Tempo auch kommen und hatten null Druck bei der Ballannahme. Also immer erst dann kam Nürnberger raus oder dann kam Karic raus. Und dann war es halt meistens schon zu spät. Also das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Dazu hat er noch die tiefen Pässe von Krilic. Also das war schon ein interessanter Ansatz, aber auch ein bisschen was Neues bei Hoffenheim. Aber wer weiß, ob die sich nicht vielleicht auch einfach nur dahin gestellt haben, wo Raum war. weil sie hatten ja auch genügend Zeit, sich das immer zu überlegen. Also es war ja auch kein schnelles Spiel, war ja nicht so, dass es rauf und runter gegangen wäre, war ja ultra langsam und ständig ist ein Tor gefallen. Also es war weird.
Ich freue mich trotzdem auch einmal für Maxi Bayer, der jetzt seine unfassbare Durststrecke von 5 Spielen ohne Tor endlich beendet.
Ich habe schon Minuten gezählt, falls es jemand von euch sich gefragt hat, ich habe natürlich die Minuten gezählt.
Ist jetzt beim Saisontor 15 angekommen, hätten natürlich alle von uns vor der Saison so erwartet, auch dass er dann wahrscheinlich im Sommer irgendwie für über 30 Millionen nach Leverkusen oder sonst wohin wechselt, war ja eindeutig klar. Und Ilas Bebou, der jetzt auch wieder von Beginn an gespielt hat, klar, Weghorst auch angeschlagen, aber Bebou auch für das Spiel meiner Meinung nach der bessere Stürmer, weil man ihn halt einfach besser so hinter die Kette schicken kann und Darmstadt das auch einfach angeboten hat. Und ich finde auch, Bebou hat sich einfach verdient, weil er diese Saison meiner Meinung nach jetzt nicht die schlechtesten Leistungen gezeigt hat, aber einfach oft ins System nicht ganz reingepasst hat. Das hat ja Matarazzo auch immer wieder auf der PK gesagt, dass er ihm gerne viel mehr Minuten geben würde, aber manchmal weiß er einfach nicht, wo er ihn hinstellen soll, weil er dann doch so einen Spielertyp wie Vejos vorne braucht als Wandspieler und auf den Außen, ja, Bebou auf den Wingback zu stellen, ja, würde ich jetzt nicht dringend machen. Und über die etwas schiefe Kaderzusammenstellung von Hoffenheim haben wir, glaube ich, auch schon oft genug gesprochen, dass man einerseits dann zwar sehr viele verschiedene Spielertypen im Kader hat, die man dann auch unterschiedlich einbinden kann, aber andererseits dann auch nie so ein eindeutiges System, wo dann jeder seine Rolle hat. Das ist dann wieder was für ein Royal. Aber deswegen hat es mich sehr gefreut, dass Bebou jetzt wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat mit 2 Toren, 1 Vorlage, hat er sich verdient gehabt.
Ja, aber auf 7-0 hätte man echt noch gehen können. Immerhin hat man es jetzt geschafft. Ich meine, Hoffenheim hat die drittschlechteste Abwehr der Liga und trotzdem fast ein ausgeglichenes Torverhältnis. 64 Gegentreffer.
Markus Gisdol wäre stolz, der hätte Pippi in den Augen. Aber ich glaube auch, also man ist ja trotzdem noch aufs 7. gegangen, hatte dann irgendwann aber dann doch mal seine 100% Chancenverarbeitung ein bisschen ad acta gelegt. Ich glaube, Kramaric war richtig abgefuckt, dass er nicht auch noch ein Tor gemacht hat.
Ja, das stimmt, ja.
Der wollte am Ende auch das Ding dann noch haben, hat ja einmal noch so Brunst überlupft, wo er fast schon sein Bochum-Tor nachgestellt hätte. Also ja, es wäre schon noch drin gewesen, das 7-0. Sie haben schon auch noch ein bisschen Druck drauf gegeben, natürlich nicht ganz so wie in der ersten Hälfte, aber ich glaube schon, dass sie auch wussten, worum es geht. Das hat ja auch Matarazzo da von der Seitenlinie, hat er sogar noch reingebrüllt. Leute, noch eins, noch eins, noch eins. Also die wussten schon, um was es geht und haben ausnahmsweise auch wirklich mal bis zum Ende mehr oder weniger durchgezogen.
Und sollten sie das jetzt auch gegen den FC Bayern zu Hause tun, dann würde es reichen. Mit dem 7. Tabellenplatz wäre man aktuell für die Conference Leagues qualifiziert und sollte Leverkusen den DFB-Pokal holen, würde es für die Europa League reichen. Ein Punkt Vorsprung hat man auf den SC Freiburg, der einzige verbliebene Konkurrent um diesen 7. Platz ist. Für Darmstadt 98, das hoffnungslos abgeschlagen ist und das auch zu Recht, geht jetzt dann zum BVB und das wird das letzte Erstligaspiel für die Lilien sein. Und ja, Thorsten Lieberknecht hat ja auch gesagt, man hat in diesem Spiel gesehen, warum. Dem ist wenig hinzuzufügen. Und damit kommen wir zu einer Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt, wo man sich auch sehr viele Fragen stellen muss. Also, die gute Nachricht zuerst. Borussia Mönchengladbach hat den Klassenerhalt klar gemacht. Die schlechte Nachricht, man steuert gerade auf eins der schlechtesten Ergebnisse, Saisonergebnisse der Vereinsgeschichte hin, die ja nicht so arm ist an Bundesligaspielzeiten. Die gute Nachricht für Eintracht Frankfurt, man hat immerhin einen Punkt geholt. Aber die schlechte Nachricht ist, rein theoretisch konnte Hoffenheim mit einem Sieg gegen Bayern bei gleichzeitiger Niederlage von Frankfurt zu Hause gegen Leipzig noch vorbeiziehen und den Rang 6 sich schnappen. Also, was ist passiert in diesem Spiel zwischen Gladbach und Frankfurt? Ich verspreche, es geht schnell. In der 9. Minute spielt sich über den linken Flügel Gladbach nach vorne. Omlin schlenkt einen langen Ball auf Skelly, der ist hinter Ebimbe auf und davon und legt auf Hack, der mit einem Kontakt aus dem Rückraum des Strafraums ins kurze Eck trifft, zum 1-0. Das war ein sehr einfaches Tor für Borussia Mönchengladbach. In der 35. Minute dann dribbelt Knauf gegen Reitz in den Strafraum, passt auf Marmoush, der aber den Ball nicht aufnimmt. Ebimbe ist schneller am Ball als Evedi, der gar nicht reagiert, spielt einen Doppelpass mit Ekitike und trifft zum 1-1. Dann blockt Itakura einen Schuss von Chaibi, Chwanchara schießt knapp am Tor vorbei. Gladbach spielt aber dann so schwach, dass das eigentliche Highlight aus Sicht der Borussia die Einwechslung von Janschke und Hermann sind, die sich nach dem Spiel dann auch von den Fans verabschieden. Am Ende bleibt eben Gladbach dank des Mainzer Siegs in der Liga. Der Klassenerhalt ist sicher. Eintracht Frankfurt auf der anderen Seite hat es schon probiert. Eintracht Frankfurt hat sich eine Reihe von Chancen herausgespielt, auch deutlich mehr Schüsse gehabt. Die ganz großen Möglichkeiten haben da aber dann doch auch gefehlt. Deswegen wäre die Frage, Luis, ist es denn eine gerechte Punkteteilung? Und während wir bei Gladbach über die Bocklosigkeit nicht so wirklich diskutieren müssen, denn die war groß und die Leistung war schlecht, kann man bei Eintracht Frankfurt ja trefflich drüber streiten, wie viel da wollen, aber nicht können war.
Ja, also Frankfurt schon eindeutig mit dem Chancenübergewicht. Hätten die nach der Halbzeit da mal die eine der beiden Riesenchancen genutzt, dann wäre der Sieg auf jeden Fall auch in Ordnung gegangen. Mhm. Danach haben sie halt auch wirklich nicht mehr groß Druck gemacht. Topmöller hat auf der PK zwar vor allen Dingen mit der Ineffizienz gehadert, aber sie haben dann auch irgendwann sich dann mit dem 1-1 abgefunden. Ich glaube auch, dass sie fast schon dachten, dass es komplett ausreicht, um Platz 6 zu sichern, wenn ich mir so manche Interviews angehört habe, auch von Trapp. Die gingen wohl nicht mehr davon aus, dass ihre Darmstädter Nachbarn oder Lokalrivalen gar keinen Bock mehr haben, ihnen da zu helfen. Also,
oh Gott, wie die Frauenabteilung von Frankfurt, die nach der Niederlage von Hoffenheim am Freitagabend schon gepostet haben, wir sind sicher in der Champions League. Dann hat ihnen jemand gesagt, die SGS Essen, könnt ihr euch noch einhauen? Oh, huch, plötzlich alle Posts wieder gelöscht.
Ja, also was bei Frankfurt gut war, war diese Umstellung auf 3-5-2 mit Knauf auf links, gegen den Honorar halt wirklich kein Land gesehen hat. Honorar wurde dann ja auch irgendwann ausgewechselt. Auf der PK hat Seoane auch nochmal gemeint, dass er dann auch irgendwann mit seiner Kraft am Ende war, aber auch also der offensiv kaum einen Stich gesetzt und hinten auch maßlos überfordert gegen Knauf gewesen, gegen das Tempo vor allen Dingen, der da wie der Roadrunner die ganze Zeit hoch und runter gerannt ist und schon viel Druck gemacht hat. Aber wirklich Zählbares kam ja trotzdem nie bei raus, weil zumindest defensiv hat Gladbach mehr oder weniger dicht gehalten, auch wenn sie jetzt schon 31 Punkte nach Führung verspielt haben. Also auch Hut ab, sowas.
Mehr Punkte als Union hat.
Ja, und nicht mal der SV Sandhausen schafft sowas in der dritten Liga und die haben 4 Spiele mehr dafür gehabt. Also, naja, insgesamt ja auch nur ein einziger Schuss aufs Tor von Frankfurt, okay, ein paar geblockt, aber trotzdem, wie gesagt, der letzte Zwang hat da am Ende einfach gefehlt. Und auf der anderen Seite Gladbach, das 1-0 fällt halt irgendwie aus dem Nichts, weil Dina Ebimbe Skelly die ganze Seite anbietet, der macht's dann natürlich auch recht gut und Robin Hack, keine Ahnung, was der für eine Rückrunde spielt, vor allen Dingen in der Gladbacher Mannschaft, jetzt mit dem 10. Tor und alle in diesem Jahr, kein einziges in der Hinrunde, zumindest ein Lichtblick. Und klar, dann die am Ende wird es den Gladbachern egal sein, die haben die Klasse gehalten, die konnten am Ende noch Toni Janschke und Patrick Herrmann verabschieden und die sogar noch beim Stand von 1-1 einwechseln. Also das war dann zumindest für die nochmal ein ganz schöner Augenblick. Ich fand, was vor allen Dingen, was mich so ein bisschen auch ratlos gemacht hat, ist, dass Seoane auf der Heim-PK nur erzählt hat, wer alles am Ende schon keine Kraft mehr hatte, um irgendwie noch die letzten 20 Minuten zu gehen. Klar, wir sind am 33. Spieltag, aber es ist ja nicht so, als wäre das bei Gladbach zum ersten Mal diese Saison gewesen. Also die haben das ja jetzt schon dauerhaft. Keine Ahnung, ob das am Athletiktraining liegt oder an den Spielern, die sie da auf dem Platz haben. Aber es kann eigentlich nicht sein in der Bundesliga, dass du dann am Ende, dass du dann bei 5 Wechseln trotzdem noch überlegen musst, wen du jetzt wirklich rausnimmst, weil gefühlt alle stehend K.O. sind. Und hätte dann Frankfurt vielleicht ein bisschen mehr durchgezogen, dann hätten sie sich auch den Sieg noch holen können. So müssen sie jetzt dann doch noch ein bisschen zittern am letzten Spieltag um ihre Chance auf die Champions League. Aber ja, alles in allem, wie du schon sagst, jetzt ein Spiel der Kategorie, die wir schon häufiger hatten, das so ein bisschen am Ende dann so ein bisschen dahingeplätschert ist. Am Anfang war schon noch ein bisschen Druck drauf, gerade so die ersten Minuten, wo Frankfurt echt hoch angelaufen ist und Gladbach da auch den ein oder anderen Fehlpass gespielt hat, wie man es auch schon im Spiel gegen Hoffenheim gesehen hat. Aber da haben sie sich dann ja durch das Tor auch ein bisschen gefangen und dann lief es halt so ein bisschen dahin.
Ja, und dann haben sie halt jeden Abstoß lang ausgeführt. Das sagt ja auch schon alles aus. Also siehst du eigentlich gar nicht mehr, zumindest in der ersten Liga, in der zweiten Liga noch viel häufiger. Bei Gladbach hast du es in dem Spiel dann gesehen. Und das war auch zu Recht, weil Aufbauspiel war schlecht. Aber ja, und Frankfurt, ja, einzelne größere Chancen gehabt. Götze hatte so einzelne Momente, aber insgesamt auch noch ein Team, das im sich finden ist. Und der Eintracht, wie gesagt, ich hatte auch das Gefühl, geht mal lieber noch auf den Dreier, dann müsst ihr nicht gegen Leipzig. Haben sie ja auch irgendwie probiert. Ich glaube, Eintracht Frankfurt kann gerade nicht besser. Das ist einfach gerade so. Aber Borussia Mönchengladbach, sich mit 6 Schüssen zu verabschieden vom eigenen Publikum nach dieser Saison, wo man auch sagen muss, ey, das Publikum ist immer da. Und bei allem, was man auch hin und wieder kritisieren kann an Soto Cultura und so weiter, und da gibt es natürlich auch manche Ansprüche, die die stellen, die vielleicht nicht jetzt von allen nachvollzogen werden können. Aber das Publikum ist wirklich immer da bei dem, was Gladbach geliefert hat in dieser Saison, und sich dann so von denen zu verabschieden, ja, müssen die wissen. Also das ist aber, fand ich schon auch krass.
Auch echt starke Choreo wieder vorm Spiel. Patrick Herrmann saß ja schon mit Tränen in den Augen auf der Bank, bevor das Spiel überhaupt losgegangen ist. Also das ist zumindest so ein schöner Moment gewesen aus Gladbacher Sicht, und ich glaube auch aus an allgemeinen Fußballfansicht, auch wie er dann am Ende dann vor die Kurve geht, gemeinsam mit Toni Janschke.
Zwei Spieler, ja, hätten die Frankfurter vielleicht ihr Maul halten können, aber das ist halt auch Eintracht Frankfurt. Ne? Also die, also es war jetzt das Gegenbeispiel zu Heidenheim bei der Verabschiedung, ja, von Streich und Bayer, wo die letztlich die Gästefans sogar mitgemacht haben. Das Gegenmodell hattest du bei Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Danke für nix. Sie müssen natürlich nicht, kann sie keiner dazu zwingen, aber naja.
Nächste Woche haben die dann ja auch noch einen Abschied mit Rode und mit Hasebe, wo ja Topmöller vorm Spiel noch so ein Motto ausgerufen hatte, irgendwie für Hase, für Seppel, für uns. Also wollte damit die Mannschaft noch ein bisschen einschwören. Ja, hat.
Ja, erstmal freue ich mich auf den Protest gegen die 50+1 Ausnahme, weil Eintracht Frankfurt hat das Protestgame durchgespielt. Wollten die das jetzt nicht immer machen? Wollten die nicht dann darauf hinweisen, auf das eigentlich Wichtige, nicht den Investoreneinstieg, sondern freue ich mich drauf.
Eintracht, ich finde, sie könnten auch gemeinsam mit Hoffenheim gegen Rogon demonstrieren, finde ich eine faire Geste.
Genau, Seite an Seite mit Hoffenheim. Es würde einen inzwischen nichts mehr verwundern. Aber gut, ich will eigentlich gar nicht mehr über dieses Spiel sprechen. Ich merke auch gerade, dass ich schlechte Laune habe. Vielleicht habe ich jetzt auch was Ungerechtes gesagt. Es tut mir sehr leid, liebe Leute. Aber die Erinnerung an dieses Spiel habe ich tatsächlich einfach nochmal sauer gemacht. Es war einfach scheiße. Also sorry. Ich bin auch nicht bereit zu sagen, dass von Eintracht Frankfurt so gut war, auch wenn Expected Goals und so weiter deutlich bei der SGE waren. Naja, beendet einfach die Saison, dann sind wir alle froh. Gladbach darf jetzt dann nach Stuttgart reisen. Viel Spaß dabei. Viel Spaß hatte auch der FC Bayern, aber nicht unter der Woche, da ist man ausgeschieden gegen Real Madrid, natürlich nur und ausschließlich, weil man verpfiffen wurde, nicht weil die Madrider Spieler aufgehört haben zu spielen oder nicht weil Manuel Neuer, obwohl er sehr gut gehalten hat, einen klaren Fehler gemacht hat oder nicht weil insgesamt Real Madrid überlegen war, sondern es lag natürlich nur am Schiedsrichter, das sehen wir alle genauso. Was man allerdings nach dieser Partie gesehen hat, war auch, und das finde ich, ist fast ein bisschen untergegangen, wie viele Bayern-Spieler tatsächlich unter Schmerzen oder angeschlagen gespielt haben müssen. Bei Leroy Sané wusste man es schon, aber dass zum Beispiel auch Jamal Musiala schon seit mehreren Wochen mit Schmerzen und unter Einfluss von Schmerztabletten nur spielen kann, das wirft Fragen auf und zeigt dann aber vielleicht auch, wie viel man dann doch immer nicht sieht, wenn man über Leistungssport spricht. Das hat dazu geführt, dass auch Bayern durchrotiert hat, jetzt im Heimspiel gegen Wolfsburg, in dem es ja auch wirklich gar nichts mehr zu gewinnen gab, außer die Vizemeisterschaft. Die wiederum ist dann so wichtig, dass man Thomas Tuchel nicht verabschiedet im letzten Heimspiel. Auch der FC Bayern trifft ausschließlich logische und gut nachvollziehbare Entscheidung in dieser Saisonphase. Aber das fügt sich ja auch in ein stimmiges Gesamtbild. Also Bayern musste rotieren, zum Teil eben wegen der angeschlagenen Spieler, hätte es aber wohl so oder so auch gemacht. Und das hat natürlich die große Chance bedeutet, für den VfL Wolfsburg vielleicht sich sogar noch über 2 Siege in den Europapokal zu sneaken. Allein schon nach 13 Minuten war klar, das würde nicht passieren, vielleicht sogar schon nach 4 Minuten, denn nach 4 Minuten lässt sich Goretzka tief fallen im Spielaufbau, übers Zentrum spielt sich Bayern dann durch auf Davis, der eingerückt ist und zu Müller passt, Müller hat dann wieder so einen Fußball-IQ-300-Moment, indem er den Ball durchlässt, auf Swanarek, der sein Startelfdebüt geben durfte und der dann in der 4. Minute auch sein erstes Bundesliga-Tor schießt und sich darüber sehr freut. Und in der 13. Minute dann klaut Davis Lacroix nach gutem Nachsetzen von Saragossa den Ball, geht an die Grundlinie, flankt nach innen, wo Swanarek den Ball auf Müller köpft, der legt ab auf Goretzka, der ins Tor trifft zum 2:0. Und in der 18. Minute fällt sogar noch das 3:0 durch Brian Zaragoza, der auch sein Startelfdebüt geben dürfte, weil aber vorher Thomas Müller ganz knapp im Abseits stand, zählt der Treffer nicht. Und es bleibt bei diesem 2:0. Und letztlich ist das auch schon alles, was ihr zu diesem Spiel wissen müsst. Und ich übertreibe jetzt eigentlich nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Insgesamt gibt der FC Bayern 6 Schüsse ab. Der VfL Wolfsburg 5 Schüsse. Nach diesen 2, die schon ins Tor gehen, gibt es noch einen Torschuss. Also einmal muss Kun Castells noch eingreifen. Das Wichtigste sind tatsächlich vielleicht noch die Einwechslung von Perez, der für Manuel Neuer kommt. Torhüterwechsel im Spiel gegen Wolfsburg. Weiß nicht, ob es da mal eine Vorgeschichte gab. Matteo Windlöff kommt auch noch in der 75. Minute und Jonathan Asp-Jensen in kurz vor der Nachspielzeit. Die dürfen alle ihr Debüt geben für den FC Bayern. Aber Charlotte, es ist ein kompletter Sommerkick. Ich meine, das Wetter war ja auch fantastisch. Die Anfangsphase interessant. Da konnte man auch kurz die Sorge haben aus VfL-Sicht, dass das eine deutlichere Nummer werden würde. Aber ja, ich weiß gar nicht, warum. Kannst du es mir sagen, warum dann Bayern aufgehört hat? Haben sie auch gedacht, na, Tordifferenz ist jetzt gut genug? Oder waren es zu viele Wechsel? Warum war das so ein seltsames Spiel?
Ja, sie haben dann vorne, nachdem Wolfsburg umgestellt hat, keine Lösung mehr gefunden. Ne? Also Wolfsburg hatte erst gegen den Bayern mit 4-4-2 gespielt, was völlig schief ging. Also Lacroix auf der Seite. Genau. Man hat ihm krass angesehen, dass er sich ganz unwohl damit fühlt und war auch in der Entstehung an beiden Toren beteiligt. Und genau dann hat Hasenhüttl seine Spieler zusammengerufen, kurze System, was heißt kurz, hat sich ein bisschen gezogen, Systemumstellung vorgenommen, sodass Wolfsburg dann doch gegen den Bayern mit 5 hinten gespielt hat. Und dann
War es natürlich ein Bollwerk, so wie immer.
Dann war es ein Bollwerk. ja, und dann hat, also, obwohl, du hast es schon gesagt, mit Zaragoza und Svonarek 2 von Anfang an gespielt haben, die richtig Gas gegeben haben. Also den hat man angesehen, die haben richtig Bock, sich zu zeigen. Da sehr viel versucht haben, auch ein Müller, der das sehr gut sortiert hat und ja auch die Vorlage zum 2:0 gibt. Aber in der Folge, also Wolfsburg stand tief, beziehungsweise hinten ganz kompakt und Bayern hat es einfach nicht geschafft, dann da weiterhin zu Abschüssen zu kommen. Also ich glaube, nach dem, dann gab es noch das vermeintliche 3:0, genau, und kurz danach war die Systemumstellung. Bis dahin hat Wolfsburg auch völlig körperlos gespielt, also waren gar nicht im Spiel und Bayern hat es sehr gut gemacht, aber dann, ich weiß nicht, woran das liegt, also sie haben in der zweiten Halbzeit dann nochmal versucht, Davies und Kimmich extrem hochzuschieben. Und sodass Svonarek und Zaragoza so ein bisschen in den Halbräumen waren, um ein bisschen den Flügel zu überladen und da dann irgendwie zu Chancen zu kommen. Aber auch das hat nicht wirklich funktioniert. Also das sieht man ja an den Torschüssen. Ja, und genau dann, also war irgendwann, also recht früh, spätestens ab der 60. aller spätestens, hat man beiden Teams angemerkt, ja, 2:0 ist doch ein ganz nettes Ergebnis. So zum Abschluss können wir doch jetzt irgendwie entspannt runterspielen. Wolfsburg hatte auch kein Interesse mehr daran, nach vorne irgendwas zu machen. Also das hatte auch, das ist, war auch eine Folge vielleicht von dieser Fünferkette gegen den Ball nach vorne. Ging dann nicht mehr viel. Also der Weg war sehr lang, aber...
Ja, ich meine natürlich auch, weil Davies und Kimmich so weit vorgeschoben haben, deswegen haben die Barco und Paradise
also letztlich
so ein bisschen gepinnt.
Ja,
also,
ja, ja.
Das, also, aber trotzdem, also auch Wolfsburg, ey, das war ja wohl, also... Nee, ich will, nö, es tut mir leid, ich will nicht mehr über dieses Spiel sprechen, das war einfach schlecht. Lass uns nochmal über dieses Champions-League-Halbfinale sprechen. Ich habe das jetzt schon so anmoderiert, ich weiß, dass da bei manchen der Puls hochgegangen wird, weil ich habe mich auch schon nach dem Spiel so geäußert, dass ich nicht alles auf diese Schiedsrichterentscheidung, die natürlich ein Fehler war und auch ein krassen Fehler, gebe ich zu, aber wir alle wissen nicht, ob dieser Treffer sonst gefallen wäre, dass ich da nicht so mich drauf kapriziere. Bayern hatte natürlich seine Chancen, aber das ist für mich genau auch einer der Gründe, warum ich sage, das war ein folgerichtiges Ausscheiden gegen Real Madrid. Wenn du so tief spielst und wenn du so sehr auf Kontergelegenheiten dein ganzes Spielsystem ausrichtest, dann muss der Querpass auf Gnabry, der muss passen und du musst den 3-gegen-2 Konter, den musst du sauber ausspielen, wo Müller schon den ersten Pass schlecht macht und Luka Modric, der 58-Jährige, dann letztlich... Der ist der am energischsten den Sprint anzieht. Ich glaube, du hast das Spiel auch gesehen, Luis. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was wir vor der Sendung geklärt haben. Aber wer auch immer von euch möchte, habt ihr da eine Meinung zu? War das jetzt totale Skandal, dass Bayern da ausgeschieden ist? Oder kann man nicht auch sagen, naja, in Summe war halt Real Madrid auch das bessere Team?
Ich sehe es eigentlich wie du. Also, dass dieses Tor von Davis, das ist ja jetzt auch eher ein bisschen aus dem Nichts gefallen. Real Madrid hat ja vorher schon ewig viel Druck drauf gegeben und Neuer hat seinen persönlichen Oli Kahn-Moment gehabt, dass er eigentlich ein überragendes Spiel macht und dann ausgerechnet so einen Ball dann fallen lässt, womit es dann ja am Ende, was dann ja das Anfang vom Ende war, so ein bisschen. Klar, diese Szene da ganz am Ende mega unglücklich, aber auch die auf der anderen Seite, wer sagt denn, dass Bayern am Ende dann in der Verlängerung das noch gemacht hätte?
Also ja, stand ja auch niemand mehr auf dem Feld, offensiv.
Du hast ja diesen einen Konter da noch angesprochen, den Müller so ein bisschen versiebt mit seinem Pass, aber viel mehr war dann ja auch nicht. Eigentlich sah es so aus, als würde Real fast schon aufs 3-1 noch gehen. Ist natürlich auch eine witzige Pointe, dass am Ende dann José Lu, der ehemalige Hoffenheimer, Hannoveraner und Frankfurter, dieses 2-1 macht. Vor 2 Jahren stand er selber noch in der Schlange zum Champions League Finale gegen Liverpool. Solche Geschichten, bla bla bla.
Ja, José Lu und Füllkrug, die alten 96-Legenden, treffen sich jetzt im Champions League-Finale. Also.
Genau, und José Lu damals zu Hoffenheim gewechselt in der legendären Saison 2012-2013, noch von Andreas Müller und Markus Babbel, super gescoutet.
Man hätte nur mehr Geduld haben müssen, Luis. Man hat es doch jetzt gesehen. Man hätte doch nur 12 Jahre an ihm festhalten müssen, 10 Jahre.
Eben. Aber wie du schon sagst, ich würde trotzdem, ja, die Konter musst du auf jeden Fall besser ausspielen, aber man sieht halt auch einfach irgendwo, wo dann die Grenzen vom FC Bayern sind. Dass sie überhaupt gegen Real so lange mitgehalten haben, da kann man sich, glaube ich, schon, kann man, auch wenn Thomas Tuchel das natürlich nicht tun wird, weil er ein sehr ehrgeiziger Trainer ist, aber darüber kann er sich eigentlich schon freuen. Ich fand sein Interview nach dem Spiel eigentlich auch noch sehr interessant. Natürlich hat er sich fürchterlich über diese Schiri-Entscheidung aufgeregt, aber ich fand trotzdem, dass er in dieser Aufregung noch mehr oder weniger sachlich geblieben ist. Und dann gleichzeitig gab es ja noch die Rufe von den Fans, wo ich nicht weiß, ob die leicht glasigen Augen daher kommen oder einfach aus der Wut über das Ausscheiden. Aber war trotzdem nochmal auch mehr oder schon würdiger Abschied von ihm. Auch dann jetzt vor dem letzten Spiel, wo er gefragt wurde, ob er erwartet, dass er verabschiedet wird in der Allianz Arena, wo er einfach nur meinte, ja, mit vorzeitiger Vertragsauflösung und ohne Titel erwartet er überhaupt nichts. Das ist typisch Thomas Tuchel, aber fand ich auch irgendwie wieder ganz lustig.
Aber es ist schon absurd, dass es jetzt letztlich keine Verabschiedung gibt, beziehungsweise vielleicht einen in Hoffenheim. Also, who cares about that?
Ich wink einmal von der Tribüne.
Ja, ich meine, vielleicht kann ja wieder Karl-Heinz Rummenigge Hand in Hand mit Dietmar Hopp aufs Spielfeld gehen und die Verabschiedung durchführen. Aber also, der FC Bayern, er verhält sich komisch. Und ja, man war auf Augenhöhe mit Real. Man hätte ja auch im Hinspiel auch noch diese Chancen aufs 3-1. Aber du hast schon auch in beiden Spielen gesehen, und ich finde, das hast du auch in den Dortmund-Partien gesehen, es gibt verschiedene Arten, Fußballspiele zu gewinnen, und das macht auch diesen Sport so toll. Nicht immer gewinnt das bessere Team, und das ist auch gut so. Und es ist auch in Ordnung, als schlechteres Team zu gewinnen. Ich will nicht damit sagen, dass dann alles quasi nicht gerechtfertigt wäre, weil es wäre super, super langweilig, wenn immer nur die mit der besseren Taktik und den besseren Einzelspielern, wenn die Fußball gewinnen würden. Dann würden wir das Ganze nicht gucken. Aber du hast schon gesehen, was für ein Wettbewerb das einfach ist, wie viele Dinge da zusammenkommen können. Und da kann es eben sein, dass du fürchterlich unverdient ausscheidest. Das ist Bayern mal gegen PSG passiert. Bayern hatte mal, also die Statistiken sind fast identisch zu dem Ausscheiden von PSG jetzt gegen Borussia Dortmund. Nur die Postenschüsse haben alle gefehlt. Aber Expected Goals und so weiter waren damals identisch. Damals ist PSG weitergekommen. Und das muss man sich aber halt, finde ich, merken, sowohl im Guten wie im Schlechten. Man darf im Guten auch sagen, ja, aber, und man sollte im Schlechten, aber wenn jemand ausscheidet, auch das Ja, aber haben, was eben immer so ein bisschen in der Betrachtung fehlt, weil da geht's nur darum, hat man den Titel geholt, hat man nicht geholt. Du musst einfach sehr, sehr viel Glück haben, das hätte Bayern auch haben können, und dann wäre es auch nicht komplett unverdient gewesen. Also, aber das will ich eben nur sagen, wir denken immer so sehr vom Ergebnis her, und im Zweifel hängt man sich dann an so einzelnen Szenen auf, die aber vielleicht dann doch nicht so wichtig sind. Weil eben, wie gesagt, sagen wir einfach, sie gehen mit 2-2 in die Verlängerung. Schaut euch die Aufstellung nochmal an, schaut euch an, wie die gepumpt haben, die 90 Minuten durchgespielt haben, und schaut euch an, was für eine Stimmung im Stadion war, wie Real Madrid mit vielen Gegenspielern dann doch relativ viel machen konnte, was die nicht wollten. Hätte natürlich sein können, dass Bayern hier dann trotzdem durchgekommen wäre ins Elfmeterschießen und das vielleicht gewonnen hätte. Aber wäre das dann so viel besser gewesen als ein Weiterkommen von Dortmund? Ich weiß es nicht. Es wird immer vom Ergebnis her gedacht. Deswegen wollte ich diesen Punkt damals machen, weil ich schon gesehen habe, oh Gott, die ganze Berichterstattung wird sich nur um diesen Pfiff in der 104. Minute dann aufhängen. Und naja, und ich verstehe auch, dass es Bayern-Fans ärgert, aber man muss das schon auch mal sagen dürfen. Es ist beides wahr, dass es ärgerlich ist, aber auch verdient, dass sie ausgeschieden sind. Und bei Dortmund ist es glücklich, aber auch verdient, dass sie weitergekommen sind. Ja, fertig.
Das war, glaube ich, auch ein bisschen das Ding, oder? Weil Dortmund damit so durchgekommen ist und ja auch, also die Wut war gefühlt noch mal größer, weil Dortmund halt, naja, wobei, ja.
Ach, ich weiß es ehrlich gesagt
auch nicht, ob unbedingt das wirklich bei den
noch
Bayern,
so wichtig ich glaub, ist irgendwie.
Das hat die dann,
ja. Ich glaub, für Dortmund-Fans war es gut, dass jetzt Real weitergekommen ist, weil die gegen die könntest du eine Niederlage leichter verbekommen.
Ja, das stimmt.
Es nervt halt wahnsinnig. Ich meine, so ehrlich muss man ja auch sein. Außer Real-Fans freut sich ja niemand darüber, wenn Real ins Champions-League-Finale einzieht und vielleicht diesen Titel wieder gewinnt. Also es ist ja auch super langweilig und lame und nervt auch. Und die Art und Weise war natürlich, da kannst du auch viel kritisieren. Vinicius, der da irgendwie seine Aktion da mit Kimmich abzieht. Ja, also leg dich gehackt. Das ist auch kein Fairplay und nix, aber meine Güte, ist halt Leistungssport, so sind sie halt. Es sind halt alles Arschlöcher auf dem Feld. Muss man, ja, so ist es halt. Also das ist, ach gut. Wie gut wir es jetzt geschafft haben, nicht über Bayern gegen Wolfsburg zu sprechen. Ich bin sehr stolz auf uns und ich bin gespannt, wie gut wir das jetzt schaffen, nicht über Leipzig gegen Werder Bremen zu sprechen. Ich muss natürlich noch kurz sagen, dass Wolfsburg das wichtige Heimspiel gegen Mainz 05 hat. Bei Bayern ist, das haben wir ja schon besprochen, im Hoffenheim-Segment. So, jetzt wollen wir sprechen über Leipzig gegen Werder Bremen. Und ich habe gleich eine knifflige Frage zum Einstieg, auf die kannst du dich schon mal gefasst machen, Luis. Erst aber der Spielfilm. Leipzig spielt sehr defensiv, Chancen gibt es deshalb auf beiden Seiten kaum. In der 35. Minute fällt dann aber ein Treffer. Simakon verursacht einen Freistoß an Agu, den schlägt Duxch aus großer Distanz nach innen, wo er den Kopf von Klostermann findet. Der klärt auf Veljkovic, der nochmal nach innen flankt. Seiwald köpft den Ball im Duell mit Woltemade dann ins eigene Tor und so schafft es Werder Bremen ohne Torschuss mit 1:0 zu führen in Leipzig. Dann scheitert Paulsen mit einem Schuss an Zetterer. Es ist Halbzeit. Nach der Halbzeit kommt Baumgartner nicht an Zetterer vorbei, aber in der 61. Minute ist es dann soweit. Tiefer Pass von Seibert auf Simakon, der per Kopf nach innen legt, wo Šeško aus 16 Metern unter die Latte zum Ausgleich trifft. Vorher lässt Agu Simakon einfach laufen und reagiert zu spät. Und das, obwohl die hohe Positionierung von Simakon so die einzige Konstante dieses Spiels war. Aber egal. Leipzig hat dann noch ein paar kleinere Chancen, nutzt keine davon. In der Nachspielzeit pariert aber Gulaschi auch nochmal super gegen Jens Day. Da hätte Werder Bremen gewinnen können und das wäre insofern wichtig gewesen, Luis, weil für Werder hätte es ja um den Europapokal gehen können. Rein theoretisch kann man jetzt vielleicht noch auf Rang 8 hüpfen, aber da muss jetzt dann schon viel zugunsten von Werder Bremen fallen. Die knifflige Frage, die ich für dich habe, angesichts der ersten Hälfte von Leipzig und des ganzen Spielansatzes, für welchen Wettbewerb schont sich eigentlich Raba noch?
Das ist eine gute Frage, auf die ich leider keine Antwort habe. Ich fand es auf jeden Fall beeindruckend, dass man nach dem Spiel gegen Hoffenheim es geschafft hat, noch weniger Bock zu haben als
schon.
Man muss natürlich einschränkend sagen, dass Leipzig schon jetzt auch ein paar Verletzte und Krankheitsprobleme vor dem Spiel hatte. Also man ist nicht mit der vollen Kapelle angetreten wie gegen Hoffenheim noch. Deswegen kann man da auch nochmal vielleicht sagen, dass das Hoffenheimer 1:1 auf jeden Fall vielleicht ein bisschen härter erarbeitet werden musste, auch wenn Hoffenheim anderes Spielermaterial auch hat. Also Šeško kam ja erst zur Pause, weil er unter der Woche noch mit einem Infekt geplagt war. Seiwald zum ersten Mal von Beginn an, Baumgartner, Paulsen, Simakon, alle neu reingekommen für Olmo, Raum und Xavi, der ja gesperrt war. Aber ich habe mich auch die ganze erste Halbzeit gefragt, was macht Leipzig da eigentlich? Weil die haben ja gefühlt sich einfach nur angeguckt, was Werder gerade so mit dem Ball anstellt. Ein, zwei Mal dann irgendwie Ballgewinne geholt und dann aber auch nicht wirklich gut umgeschaltet. Also die erste Chance für Leipzig war in der 48. Minute und da hätte es aber auch gleich mal klingeln können, wo Simakon so einen weiten Diagonalball von Lukeba kriegt und den dann querlegt, aber Zetterer pariert gleich doppelt oder am Ende sogar dreifach. Und dann zweite Hälfte war schon nochmal ein anderes Gesicht. Da hat man schon gemerkt, ich glaube, Rose hat in der Halbzeit nochmal gesagt, ey Leute, jetzt reißt euch mal zusammen. Der hat eigentlich auch schon vor der Partie gesagt, dass man nicht wie in den vergangenen Jahren, wie es vielleicht öfters schon war, am Ende nur noch so ein lockeres Auslaufen sehen will, sondern schon noch bis zum Ende durchziehen. Es ging ja in der Theorie auch noch um den vierten Platz, auch wenn der dann durch das Dortmund-Spiel danach eh egal gewesen wäre. Ich glaube, der wäre auch so dann sicher gewesen. Ja, alles in allem geht das 1-1 auf jeden Fall in Ordnung, weil Leipzig eigentlich nur eine Halbzeit wirklich mitspielt und Werder von Beginn an schon gezeigt hat, dass für sie noch um was geht, aber dann auch am Ende einfach nicht die Mittel hat, wenn Leipzig dann wirklich mal mehr oder weniger ernst macht, dann da offensiv noch dagegen zu halten. Deswegen kann man das, glaube ich, wieder so ad acta legen, wie vorhin auch das Gladbach-Spiel gegen Frankfurt, dass es dann am Ende ein gerechtes 1-1 ist, wo die eine Mannschaft nochmal deutlich weniger Bock hat als die andere.
Ja, Amen. Also nur 2 Schüsse in der ersten Hälfte für Leipzig, in der zweiten dann 11 Schüsse, da sieht man schon einen deutlichen Unterschied. 5-4-1 gegen den Ball, tief in der eigenen Hälfte. Werder hatte den Ball, 57% Ballbesitz für Werder und 5-2 Schüsse für Werder in der ersten Hälfte, aber eben kein einziger Schuss aufs Tor, den hat dann eben Seibert ins eigene Tor gemacht. Also ganz, ganz seltsame Herangehensweise und ja, klar, Xabi gelb-rot gesperrt, Schlager, Kreuzbandriss, Olmo fehlt, Šeško angeschlagen, du hast das alles gesagt, kannst du alles nennen, ist trotzdem einfach. Also, da kannst du natürlich so machen und so weiter, wer bin ich, das zu sagen, ich würde es besser machen, aber ob du das halt dann in deinem letzten Heimspiel so machen willst, ist halt dann eine Entscheidung, die hat Leipzig getroffen, sie hätten es auch noch gewinnen können. Und bei Werder, finde ich, hat man aber auch ganz gut gesehen, also du hast es ja gesagt, sie wollten und sie wussten ja auch, worum es geht und da haben auch einzelne Dinge funktioniert, aber wenn du halt zum Beispiel auf einer Position einfach deutlich unterlegen bist und es tut mir leid, aber ich muss da Agu gegen Simacon hervorheben, weil das war einfach so krass zu sehen, wie Agu es wieder und wieder nicht gerafft hat, dass Simacon immer hochschiebt. Sogar gegen den Ball eigentlich hochgeschoben hat. Eigentlich war es gar nicht immer eine Fünferkette, weil Simacon stand immer hoch gegen Agu und war immer in seinem Rücken. Er wusste wahrscheinlich nicht, wie er es verteidigen soll. Anders kann ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Und allein dieses Mismatch auf einer Position hat ja zu fast allen Leipziger Chancen geführt und hat ja nötig gemacht, dass Zetterer eben diese tollen Paraden hat, dass Friedl irgendwie nochmal so ein gutes Last-Man-Tackling auspacken muss. Das ist schon, ja, jetzt nicht erschreckend, das wäre zu viel, aber sollte Werder Bremen schon zu denken geben, da hat man schon noch Bedarf.
Ja, es war schon auch eindrucksvoll, wie einfach jeder Ball diagonal auf Simacon kam und jedes Mal konnte er den Ball entweder annehmen, noch Richtung Grundlinie ziehen oder einfach per Kopf querlegen, also der war da komplett überlegen gegen Agu. Auf der anderen Seite hat ja Werder auch so ein bisschen asymmetrisch gespielt, dass Veljkovic immer rechts hochgeschoben hat und Weiser auch eins hoch. Aber ist dann natürlich auch schwierig. Ich meine, wenn Leipzig hat wenig am Spiel teilgenommen in der ersten Hälfte, aber wenn sie so tief stehen, verteidigen können sie schon. Die große Gefahr, die kam dann, wenn dann mal ein bisschen Gefahr aufkam, dann waren es irgendwelche Vertikalbälle, wo dann Leipzig so minimal Probleme hatte, aber dann hat dann auch immer so eine Fußspitze gefehlt, weshalb es dann auch nicht wirklich krass gefährlich wurde. Und dann ist es eigentlich auch folgerichtig, dass das Tor dann durch ein Eigentor fällt, weil man nicht das Gefühl hat, dass Werder irgendwie aus eigenen Stücken so richtig zwingend werden kann vorm Tor. Bittencourt war nach dem Spiel trotzdem ziemlich zufrieden, hat halt eher gehadert mit dem Spiel gegen Gladbach und das halt auch zu Recht, weil über Gladbach haben wir, glaube ich, schon genug gesagt. Also hätten sie da den Sieg geholt, dann wäre deutlich mehr drin jetzt. So müssen, haben sie noch Außenseiterchancen, irgendwie dann auf den 8. Platz zu kommen. Aber alles in allem, ja, ein gerechtes 1-1, wo die einen einfach wahrscheinlich nicht mehr können und die anderen nicht mehr wollen.
Und dann in der 96. Minute grätscht Christopher Lenz nochmal eine Flanke von Schmid gerade noch rechtzeitig ab. Lenz wurde eingewechselt vor Haidara in der 80. Minute.
Naja.
Also es gab jetzt auch nicht das Symbol von der Bank. Mensch, also jetzt nochmal wirklich alles nach vorne schieben. Ich meine, ich will es jetzt auch nicht kritisieren, dass man hier Spielern nochmal Spielzeit gibt am Ende der Saison, wenn es um nichts mehr geht. Und du hast zum Beispiel bei einem Elmas auch gesehen, dass das auch dem Spieler etwas bedeuten kann. Also Elif Elmas, da hat ihm doch einmal Šeško, klaut ihm doch einmal quasi den Ball und Elmas wäre in der viel besseren Schussposition gewesen. das ging ihm so ein bisschen auf den Zeiger. Elmas, der wollte schon unbedingt, also hätte auch funktionieren können, aber es war insgesamt aus neutraler Sicht. Naja, war es halt ein 1-1 zwischen Leipzig und Werder Bremen am 33. Spieltag. Leipzig spielt jetzt dann in Frankfurt und Werder Bremen zu Hause gegen Bochum. Und das war der Spieltag. Wir können zu unseren Spieltags-Awards kommen. Und komischerweise, ich habe es ja jetzt wirklich vielleicht sogar ein bisschen überbetont, dass manche Spiele echt langweilig und schlecht waren. Aus neutraler Sicht natürlich nur. Nicht aufregen, liebe Leute da draußen. Aber komischerweise, bei den Awards habe ich eine riesen Auswahl. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch beiden ist. Wir wollen jetzt vergeben unseren MVP, unseren Unsung Hero und dann unseren Moment des Spieltags. Charlotte, du darfst mal beginnen. Wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
Das ist mir tatsächlich ganz schwer gefallen, bei meinen Spielen da jemanden rauszuholen.
Ach so, ich dachte, dich zu entscheiden.
Ja. Nee, für mich hat sich da gar nicht so krass jemand aufgetan. Also ich habe mich am Ende...
Ja, stimmt, ja, du hattest dafür echt die schlechten Spiele.
Ja, also es war alles, Spiele waren, oh ja, fast alle waren früh entschieden. Bei Köln kann ich jetzt auch keinen MVP nennen, auch wenn sie das gewonnen haben. Am Ende habe ich mich jetzt für völlig unpopulär als Stanisic entschieden bei Leverkusen.
Nee, ist doch super.
Ja, also den fand ich schon von richtig gut. Also aus einer guten Leistung ist der nochmal hervorgestochen, würde ich sagen. Auch dieser Lauf am Ende, die Vorlage für Grimaldo, da in der 90. nochmal so Hofmann zu überholen. Also
finde ich eine Top-Wahl, weil du auch Stanisic total angemerkt hast, dass er jetzt nochmal Spaß haben will für drei Spiele, bevor er wieder zurück muss zu Bayern.
Ja, das habe ich so zwischendurch auch gedacht. Es war zu sehen, boah, eigentlich habe ich richtig Bock, bei Leverkusen zu spielen. Also, ja.
Ja gut, vielleicht sagen die Bayern, Stanisic hat ja gespielt bei Leverkusen. Nee, den könnt ihr haben. Also so wie das Scouting bisher läuft, die Kaderplanung.
Und dann in 12 Jahren, dann kommt's. Hätten wir mal Stanisic gehalten.
Ach ja, ja, sehr schön. Josip Stanisic, jetzt dein MVP des Spieltags. Luis, wer ist dein MVP?
Ja, mir fiel es tatsächlich schwer und zwar wegen der Auswahl.
Genau.
Also natürlich einmal das Mainz-Spiel könnte man Lee oder Barrero nennen. Barrero, der auch hinten viel mitgearbeitet hat. Lee einfach mit den zwei Toren 3 Bälle abgefangen, 3 Schlüsselpässe. Aber einfach nur, weil ich einfach die Chance nutzen will, einen Hoffenheimer hier mit reinzunehmen, sage ich jetzt einfach Ilas Bebou, weil er 2 Tore, 1 Vorlage, viele schöne Dribblings, 2 Schlüsselpässe angezogen. Also ich finde, den kann man auch nennen. Du darfst dann gerne Lee oder Barrero sagen. Deswegen dachte ich sage jetzt einfach Ilas Bebou.
Also, dann nenne ich Lee noch mit dazu, weil den habe ich tatsächlich auch in meiner Auswahl. Aber mein MVP kommt, glaube ich, etwas überraschend. Robin Hack. Robin Hack ist mein MVP für Borussia Mönchengladbach. Zum einen, weil niemand die Expected Goals so overperformed. Nicht Gerassi, Šeško, Kane, Skarke, Grimaldo, die sind alle hinter ihm. Er hat über 6 Tore mehr gemacht, als er eigentlich hätte machen sollen. Sondern weil, und ich glaube, da geben mir alle Gladbach-Fans recht, ohne Robin Hack geht Gladbach in dieser Saison runter. Der ist einfach die Lebensversicherung. Und letztlich war ja auch dieser Punkt wichtig. Es hätte natürlich viel schief gehen müssen, dass Gladbach auch ohne diesen Punktgewinn hätte absteigen können, weil man hat die beste Tordifferenz von den anderen Teams da unten drin. Aber dieser Treffer von Robin Hack, der hält Gladbach letztlich in der Liga und Robin Hack hält insgesamt Gladbach in der Liga. Deswegen mein MVP, denn nimm den raus aus diesem Team. Boah, dann gucken wir aber tief runter in die Tabelle, wo Gladbach steht. Mein MVP dieses Spieltags, ich werde Lee natürlich auch aufschreiben, weil es wäre albern, wenn er hier nicht genannt werden würde. Das wäre ja Quatsch. So, Charlotte, dein Unsung Hero dieses Spieltags.
Das ist Manuel Riemann von Bochum. Haben ja trotzdem noch 0-5 verloren, aber ohne den, ich weiß nicht, wie hoch das ausgegangen wäre. Der hat alleine, wie lange der verhindert hat, dass Leverkusen überhaupt in Führung geht. Also auch die krasse Paraden teilweise. Der hat sich immer wieder mit Adli umarmt, weil sie gegenseitig glauben konnten, dass der eine nicht trifft und der andere ihn hält. Ja, doch, und er kommt natürlich jetzt bei so einer Niederlage dann, am Ende kommt der Torwart vielleicht nicht ganz so gut weg, aber eigentlich war er super. Also auch nicht nur seine Paraden, seine Spieleröffnung ist ja auch immer ein Thema, also immer ganz gut, aber ja, ich habe mich jetzt für ihn entschieden.
Sehr gut, Manu Riemann gerne genommen. Luis, welchen Hoffenheimer magst du jetzt Unsung Hero hier nennen?
Nee, ich habe mich tatsächlich für den Stuttgarter entschieden, und ich habe mir auch Mühe gegeben, dass es auch wirklich Unsung bleibt, damit ich es auch sagen kann, nämlich ich würde Enzo Mion nehmen.
Ja.
Einfach wegen der geilen Vorlage zum Tor, aber auch sonst meiste Ballkontakte bei den Stuttgartern, 93% angekommene Pässe. Einfach da gemeinsam mit Stiller natürlich, aber er ist schon nochmal ein bisschen mehr hervorgestochen, das ganze Spiel dirigiert. Hat man auch einfach gemerkt, nochmal den Unterschied, letzte Woche hat er ja gefehlt, gelb gesperrt, jetzt wieder dabei, also den würde ich da hervorheben. Und ich fand es auch witzig, bei DAZN hatten sie nochmal nochmal drüber gesprochen, so vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, wie er unter Bruno Labbadia noch Ergänzungsspieler war.
Oh Gott.
Und jetzt spielt er Champions League mit Stuttgart.
Ja, ganz fantastische Wahl. Ich muss jetzt leider eine ganze Reihe von Leuten nennen, weil bei den Unsung Heroes hatte ich fast noch mehr als bei den MVPs. Also Barrero ist definitiv ein Unsung Hero. Du hast ihn ja auch schon auf MVP-Level gehoben. Der muss hier genannt werden. Ich finde, Christopher Trimmel muss genannt werden, denn auch mit seiner Auswechslung hat es meiner Meinung nach zu tun, dass bei Union da niemand mehr stand, der noch einen klaren Kopf hatte. Mhm. Und letztlich hat er beide Treffer vorbereitet für Union. Also hätte Union hier den Klassenerhalt geschafft, dann wäre es mit an Christopher Trimmel gelegen. Und ich fand auch seine Aussagen danach gut. Und dann möchte ich aber auch noch die Heidenheim-Fans nennen, die sich einfach ganz sehr, 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 sehr nett gegenüber dem Heimteam verhalten haben, rund um dieses komplette Spiel und auch eben beim Abschied von Christian Streich. Deswegen meine drei Unsung Heroes, beziehungsweise noch viel mehr Unsung Heroes dieses Spieltags. So, Charlotte, und jetzt bin ich gespannt auf deinen Moment des Spieltags.
Ja, du hast ihn quasi schon genannt jetzt, mit die ganze Verabschiedung von Christian Streich und dieses ganze Spiel. Vor allem auch die Heidenheim-Fans oder auch die Heidenheim-Spieler, Frank Schmidt auch, also insgesamt diese ganze Verabschiedung von Christian Streich. Aber ich muss sagen, da gab es auch an dem Spieltag jetzt ein paar Momente, die man, also der Treffer von Köln da, auch Wahnsinn, wie das Stadion explodiert, aber ich würde mich immer für Christian Streich entscheiden.
Ja, sehr schön. Es kommt nicht so komplett überraschend. Luis, was ist dein Moment des Spieltags?
Ja, ich hätte natürlich nichts anderes genannt. Köln hatte ich auch noch kurz auf dem Zettel. Aber um dann noch zu einem Spiel von meinen Spielen zu kommen, würde ich jetzt noch die Verabschiedung von Patrick Herrmann und Toni Janschke mit reinwerfen. Auch einfach, wie schon gesagt, Herrmann schon vor Anpfiff überhaupt mit Tränen in den Augen. Und dass zwei Spieler ihre gesamte Profilaufbahn in einem Verein verbringen. Und dann auch noch zwei parallel quasi gemeinsam, Janschke seit 2006, Herrmann seit 2008. Ist schon einzigartig mittlerweile und ist ja, die bleiben ja auch dem Verein mehr, noch erhalten, dann in anderer Funktion, aber trotzdem sehr schöne Momente.
Ja, sehr, sehr schön. Okay, und weil es jetzt dann nur so nebenher gefallen ist, dann muss ich jetzt das 3:2 von Damian Downs nennen, denn dieses Spiel war unheimlich dramatisch und die Dramatik kam aber auch daher, dass du gesehen hast, wer soll denn bei Köln das Tor schießen oder die Tore, die man gebraucht hat. Und dann wird halt Damian Downs auf eine Art und Weise angeflankt, dass er auch gar keine andere Wahl hat, als dieses Tor irgendwie zu machen. Es gab da keine zwei Mittel. Und dann eben mit allem, was dann im Stadion passiert, das ist einfach, ja, das ist einfach Fußball. Das ist einfach mega. Deswegen, es muss hier noch genannt werden, alle Dinge, die ihr genannt habt, unterschreibe ich vollumfänglich. Es gab viele Momente des Spieltags an einem echt beschissenen Spieltag. Sagen wir, wie es ist. Ihr zwei, umso mehr danke ich euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese Partien zu gucken. Und es war ja auch so ein bisschen ungleich verteilt dann vom Erregungsgrad der Spiele, wussten wir natürlich vorher nicht. Ich danke sehr herzlich Charlotte Bruch. Danke dir, Charlotte, dass du mit dabei warst. Und wir drücken gegen Kiel natürlich die Daumen.
Vielen Dank und sehr gerne.
Und herzlichen Dank an Luis Löser. Ich werde natürlich verlinken, wo man euch folgen kann. Danke dir, Luis, dass du schon wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
Immer gerne. Wir sehen uns dann beim Royal.
Wir sehen uns beim Royal und das ist auch nochmal der perfekte Hinweis. Liebe Leute da draußen, bitte mitmachen.rasenfunk.de in den Royal Thread könnt ihr sowohl Input geben zu den Teams, als auch eben abstimmen über eure MVPs dieser Saison. Letztes Jahr haben, glaube ich, irgendwie fast 3000 Leute mitgemacht. Es wäre eigentlich ganz nett, wenn wir ungefähr in diese Region wieder kommen. Und ihr könnt das auch sehr gerne bei den Frauen tun. Ihr müsst auch nicht für jedes Team abstimmen, also sucht euch einfach die raus, auf die ihr Lust habt, wo ihr euch sicher fühlt. Und ansonsten abonniert definitiv schon mal den Nationalteams-Feed, denn da wird alles zur EM stattfinden. Das habe ich ein bisschen unterbetont, deswegen werde ich das jetzt überbetonen in den nächsten Sendungen. Vielleicht lohnt es sich auch, den Tribünengespräch-Feed zu abonnieren. Tut das auch mal sehr gerne. Und ansonsten könnt ihr auch gerne bei Sport Insight reinhören. Da gab es eine interessante Folge zu Caster Semenya und ihren Kampf gegen Geschlechterdiskriminierung. Sind Frauen, die zu hohe Testosteronwerte haben, automatisch zu benachteiligen in Sportleistungswettkämpfen? Diese Frage geht immer so ein bisschen unter. Ich fand, dass das da nochmal sehr interessant aufgearbeitet wurde. Ich werde es euch verlinken. Hört diese Folge von Sport in Zeit an und hört ansonsten den Rasenfunk. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Bis bald hier wieder. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.